What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Es ist Oktober, es ist Halloween-Saison. Grund genug, dass wir mal wieder einen Horrorfilm-Podcast herausbringen. Hallo, ich bin der Stu und willkommen bei unserem aktuell noch namenlosen Halloween-Podcast, den ich nicht alleine bestreite, Gott sei Dank, das wäre dann wirklich gruselig, sondern der Jacko ist noch dabei. Hallo, Jacko.
Huibu.
Und der Thomas ist auch mit dabei. Hi.
Hallo.
Wie langweilig.
Ich weiß, ich bin auch total enttäuscht gerade. Also das hast du versaut, Thomas. Aber gut.
Also so schnell ist mir jetzt auch nichts eingefallen.
Gut, also muss man sagen, 1-0 für Jacko, das Huibu war wirklich gut.
Muss ja, man, ja, jetzt muss ich nachlegen.
Habe ich auch nur 3 Tage drüber nachgedacht.
Und bald kommt ja auch der neue Huibu-Kinofilm in die Kinos. Das ist mal Cross-Promotion, mein Lieber. Gut gemacht, sehr gut gemacht.
So sieht's aus.
Und der neue Huibu ist ja auch ein Geisterfilm für Kinder. Und wir wollen heute ein bisschen reden über das Thema Horrorfilm und Kinder. Denn der Thomas und der Jacko, halt euch fest, haben es geschafft, sich fortzupflanzen, haben beide Kinder, beziehungsweise jeweils ein Kind.
Nicht miteinander, das will ich nochmal ganz klar klarstellen.
Ach so,
wir sind getrennte Familien.
Okay. Dann habe ich das im Vorgespräch falsch verstanden, aber okay. Ich habe noch keine Kinder, das heißt, ich bin noch Single, meldet euch gerne. Und wir wollen jetzt einfach mal reden halt über Kinder- und Horrorfilme. Wie passt das zusammen? Welche Filme haben uns damals verstört? Wie wirkten damals Horrorfilme auf uns? Wie ist das alles so gekommen, dass wir jetzt mittlerweile doch ganz gerne Horrorfilme gucken? Und vor allem, wie sieht es denn heutzutage aus mit Horrorunterhaltung für Kinder? Da seht ihr schon, haben sich wirklich die drei richtigen und zusammengefunden. Und bevor ich mich hier weiter ein abstammel, stelle ich mal gleich die allererste Frage und die geht raus an unseren werten Chef. Thomas, kannst du dich noch erinnern, was war der erste Horrorfilm, den du jemals gesehen hast?
Der erste Horrorfilm?
Puh. Ja.
Das ist tatsächlich schwierig. Ich hatte im Vorfeld, als du das geschickt hattest, jetzt lange Zeit überlegt gehabt und wie das halt so mit Kindheit ist und wenn man älter wird und man vergisst halt einfach alles. Aber ich habe mal, auch wenn es jetzt nicht rein Horrorfilm ist, aus Versehen als Kind ins Wohnzimmer gekommen, nicht als irgendwas anderes lief, sondern als Alien 2 im Fernsehen lief. Und habe dort die Szene mitgenommen, wo irgendjemand quasi von einem Alien geschnappt wird und verspeist wird quasi. Das war nicht schön. Das hat sich ein bisschen eingeprägt und hatte dann Albträume im Nachgang eine ganze Weile. Ansonsten musste ich echt lange überlegen. Ich glaube, ich habe angefangen mit so Zombie-Filmen, allerdings eher so klassischer Natur, allerdings auch ein bisschen später erst.
Okay. Jacko, ich habe ein bisschen Angst vor deiner Antwort, aber was war dein erster Horrorfilm?
Den ersten kann ich dir gar nicht sagen, das weiß ich nicht mehr. Also nicht zu 100%. Ich glaube tatsächlich, dass es entweder Tanz der Vampire war, weil ich den auch mit meinen Eltern tatsächlich zusammen geguckt habe. Also ich muss dazu sagen, meine Eltern sind keine großen Filmfans, überhaupt nicht. Und ich glaube, das war auch ein Vorteil für mich, dass ich relativ unbefangen auf viele Horrorfilme dann zugreifen konnte, weil die hat es überhaupt nicht interessiert, was ich gucke. Die haben sich mit dem Thema Film überhaupt nicht auseinandergesetzt. Tanz der Vampire war halt, den kannten sie zwar wirklich und haben den aber eher so als Komödie wahrgenommen. Hm. Und den dann ich mit mir zusammengeguckt oder ich war zumindest dabei, das weiß ich noch. Aber ich glaube, einer der ersten echten Horrorfilme war, es könnte tatsächlich Halloween 1 gewesen sein. Oder Poltergeist 3, einer von den beiden, weil ich glaube, das waren so die Filme, da hatten wir dann endlich einen Videorekorder zu Hause, so Anfang der 90er, 1990 rum oder so. Und dann habe ich relativ schnell spitz gekriegt, wie man auf Videokassetten programmieren kann und auch nachts Filme aufnehmen kann.
Ah.
Und das waren so mit die ersten Filme, die ich mir selber aufgenommen habe, außer halt Bud Spencer und Terence Hill und was man halt sonst so als kleiner Junge guckt.
Halloween habe ich tatsächlich erst später irgendwann gesehen, als ich wirklich schon älter war. Aber tatsächlich Poltergeist, den ersten, habe ich relativ früh gesehen, das weiß ich noch.
Ja, bei mir war es eben Teil 3, der aus heutiger Sicht ja sehr bescheiden ist.
Ja, genau. Ja.
Aber den fand ich damals relativ unheimlich durch dieses Setting in diesem Hochhaus mit diesen Spiegeln und wo dann auch dieser creepy Reverend dann wieder auftaucht. Das ist als Kind schon, wo du dann denkst, ja, das hat mich beeindruckt, sagen wir es mal so. Gegruselt, weiß ich nicht, sicherlich schon, aber nicht verstört.
Okay. Ich habe ja im Vorfeld auch über diese Frage nachgedacht und ich kann auch keine richtige Antwort nennen. Ich kann sagen, wo ich das erste Mal so dieses Gefühl von Grusel hatte, und das war bei einem Märchenfilm, der hieß Olle Hexe. Da geht's um so ein Geschwisterpärchen, die fahren in den Fahrstuhl und dann spinnt der Fahrstuhl, dann sieht man halt so von diesem Fahrstuhlfenster so diese Hexe, die halt dann so sie anlacht, so ein bisschen wie der Zauberer von Oz. Das war so das erste Mal, dass ich dieses Gefühl von Grusel hatte, der mich jetzt nicht überfordert hat, aber so, wo ich schon das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt schon etwas, was mir irgendwie Angst macht, aber nicht so sehr, dass ich jetzt davor weglaufe. Und das ist eine gute Überleitung, nämlich zu einer anderen Frage, aber welcher Film oder welche Filme oder auch Serien gerne haben uns denn als Kind verstört? Was hat uns schlaflose Nächte bereitet? Jacko. Ich habe auch vor dieser Antwort irgendwie Angst. Nein, aber bitte, erhelle uns.
Nein, ich glaube, das ist jetzt relativ angepasst. Also, ich kann mich noch sehr gut an die Serie, das heißt sehr gut eigentlich nicht, aber ich weiß, dass ich die damals als Kind gesehen habe und die fand ich damals irgendwie unheimlich. Das war die Serie Die dreibeinigen Herrscher. Kennt das einer von euch?
Nee, ja, das sagt mir gar nichts.
Da klingelt was, ne? Genau, ich glaube, das ist heute total in Vergessenheit geraten. Das war damals so eine ZDF-Geschichte oder sowas, die da lief. Ich weiß wirklich nicht mehr genau, worum es ging. Halt auch so, über so komische, ja wirklich, was war das, außerirdische Maschinen auf drei Beinen, auf so mechanischen Stelzen oder sowas. Ich kann dir nicht mehr sagen, was in dieser Serie passiert ist. Wie gesagt, kennt heute auch kein Schwein mehr. Aber das ist irgendwie hängen geblieben. Ich glaube, als Kind hat mich das relativ, ja, verstört ist der falsche Ausdruck, aber schon so ein bisschen beschäftigt. Und auf jeden Fall auch das letzte Einhorn, der rote Stier. Und nicht nur diese Personalie der rote Stier, sondern vor allem, was der da auch treibt in seinem Schloss, dass er die Einhörner ans Meer getrieben hat. Und das fand ich, glaube ich, ziemlich unheimlich als Kind. Okay. Und dann wäre noch der andere Disney-Film Taran und der Zauberkessel. Den habe ich dieses Jahr tatsächlich auch mit meinem Sohn geguckt, da kommen wir später vielleicht mal drauf. Aber den fand ich als Kind auch creepy.
Ja, also den habe ich tatsächlich dieses Jahr zum allerersten Mal gesehen und auch wenn ich jetzt kein Fan des Films war, aber ich war auch also überrascht, wie gruselig der ist.
Ja, für einen Disney-Film ist das schon eine ganz eigene Kategorie, ja.
Ja, das stimmt. Thomas.
Genau, also Alien 2 habe ich schon erwähnt. Aber eher aus Versehen. Bei mir war es tatsächlich Die unendliche Geschichte. Lustigerweise hatten wir im Vorfeld bei unserem Discord-Server, wir sind jetzt auf Discord und chatten da ganz, ganz viel. Yeah, wir sind jetzt die Coolen. Hatten wir gefragt, was dann so Userinnen und User sagen, was sie gegruselt hat als Kind. Und da hatten einige Fuhr genannt aus Die unendliche Geschichte. Und ich dachte mir die ganze Zeit, was ist los mit euch? Der ist doch total kuschelig und flauschig. Ich fand bei Die unendliche Geschichte den Wolf schrecklich am Ende, wenn er da, also quasi das Land da untergeht und alles so rüttelt und Erdbeben und sonstiges. Und dann gibt es so eine Sequenz, wo der Wolf da in dieser Höhle ist und quasi ihn so haben möchte. Das fand ich richtig übel als Kind. Ansonsten Ghostbusters, ich glaube, ich habe Ghostbusters als Kind zu früh geguckt. Diese auch wieder hundartigen Wesen, die heute eher, naja, aussehen. Die fand ich richtig übel. Genau, ansonsten noch ein Film. Ich kann mich nicht mehr an den Titel erinnern und ich finde ihn auch nicht mehr. Ich habe schon öfter in meinem Leben jetzt versucht, diesen Film zu rekonstruieren. Da gibt es so eine weiße Bubble, die quasi umherfliegt und Menschen auffrisst und auch Gegenstände und so. Aber ich habe nicht mehr herausfinden können, was das ist. Das fand ich übel.
Okay.
Genau, ansonsten tatsächlich vorhin ist mir noch eingefallen, Invasion vom Mars, weil da gibt es so eine Sequenz, wo den Kindern quasi hintendrein so ein Ding gebohrt wird, um sie dann umzuprogrammieren und so.
Und du warst neidisch auf die Kinder.
Genau, ich war neidisch auf die Kinder. Und Critters, den habe ich relativ früh gesehen als Kind. Und heute, also ich habe ja auch die Kritik, glaube ich, geschrieben mittlerweile bei Movie Break, aber heute ist der ja auch so eher lustig, horrormäßig, aber damals fand ich den schon hart. Und ansonsten bin ich dann aber relativ schnell warm geworden mit dem Horrorgenre, aber eher über einen anderen Zugang lustigerweise, weil ich habe dann irgendwann einen eigenen Fernseher ins Zimmer bekommen mit dem großartigen TV-Programm des Öffentlich-Rechtlichen und da lief eines Abends A Chinese Ghost Story und ich als kleiner Bub nachts quasi illegal Fernsehen geguckt und habe diesen Film gesehen und ich fand den so beeindruckend in seiner Machart und der hat ja auch so Horrorelemente drin. Da gibt es zum Beispiel so eine Sequenz, wo so eine riesenlange Zunge durch sein Haus wabert und sowas alles. Und danach ging das alles, komischerweise. Keine Ahnung.
Okay. Ich habe jetzt keinen Film, den ich komplett gesehen habe, der mich komplett verstört hat. Bei mir waren es zwei Sachen. Ich saß einmal bei meiner Oma und da lief im ZDF ein Kinomagazin. Damals gab es in den Jahren Fernsehen noch Kinomagazin, aber damals gab es auch nur lineares Fernsehen. Und da wurde eine Szene gezeigt und man sah eine Frau mit langen schwarzen Haaren, die auf einem Podium stand und eine Rede gehalten hat vor anderen Frauen. Und plötzlich.
Ich weiß es.
Ja, und plötzlich fing sie an, sich ihr Gesicht abzureißen, und darunter kam eine langnasige, dämonische Fratze zum Vorschein.
Ja.
Dann wurden da noch zwei Kinder hervorgezogen, die ziemlich rabiat in Mäuse verwandelt wurde. Und das war dann der Ende des Ausschnitts, und das war auch das Ende für mich. Ich hatte wirklich dann wochenlang Albträume und konnte nicht schlafen. Ich dachte dann so, okay, boah. Das war's, ne? Aber nein, dann, kurze Zeit später müsste das gewesen sein, war ich wieder bei meiner Oma. Ich erkenne ein Muster gerade. Und da hat mein Onkel noch bei meiner Oma gewohnt. Und ich war halt damals auf diesem Trip, dass ich gerne Fantasy-Filme gucke. So unendliche Geschichte und solche Sachen, ne? Und dann meinte mein Onkel, das dumme Arschloch, ja komm, ich zeig dir einen Fantasy-Film. Und der Film fing an und ich weiß noch, da kam Musik und am Anfang standen da so Teenager in so einer Highschool und haben dann immer geredet so, ich glaube, Freddy ist wieder zurück. Und ich so, wer ist Freddy? Ich glaube, Freddy ist wieder zurück. Wer ist großartig. Freddy? Und dann weiß ich noch, da ist ein Junge, der auf einem Bett liegt, so auf dem Bett liegend so Dartpfeile wirft. Und dann ist er plötzlich auf dem Schrottplatz. Und dann ist da ein Hund und der pingelt gegen irgendwas. Und plötzlich taucht aus dem Nichts so ein Typ mit einer Krallenhand auf. Und dann war ich raus. Ich habe tatsächlich, ich habe nachgeforscht, das ist der vierte Teil. Der vierte Freddy
hätte ich dir auch so sagen können.
Danke, danke, ja. Danke. Die Recherche war also umsonst. Scheiße.
Ja.
Und das hat mich komplett traumatisiert. Also ich habe tatsächlich bei diesem Ausschnitt auch nie seine Fratze gesehen. Das hat mich aber wirklich so verängstigt, dass ich wirklich auch wieder wochenlang nicht schlafen konnte. Ich hatte, aber ich war dann so dumm. Und habe meinen Freunden davon erzählt. Und natürlich hatte ich auch so Jackos im Freundeskreis, die schon mit 10 irgendwie alles geguckt haben, wo LBSK 18 drauf stand. Die mir dann auch fleißig erzählt haben, was der Typ so macht und was der so kann. Und dann habe ich mir zusammen fantasiert, dass wenn ich einschlafe und mein Kopf ist in der Mitte des Kissens, dass mich dann Freddy so mit der Krallenhand nach unten zieht und tötet. Deswegen war ich darauf bedacht, auch noch wirklich wochenlang nach diesem Vorfall immer auf der Seite des Kissens zu schlafen. Und war morgens immer hochgradig schockiert, weil ich dann doch in der Mitte des Kissens gelegen habe. Und so ging das wirklich sehr, sehr lange Zeit. Ich hatte wirklich lange Zeit so ein, ja, fast schon Angst vor diesem Freddy Krüger. Ich hatte irgendwann auch einen eigenen Fernseher und dann habe ich halt gelesen in der Fernsehzeitung, oh, heute kommt ein Freddy Krüger Film. Und ich wusste halt, wenn ich den Fernseher in meinem Zimmer habe, an dem Tag oder an dem Abend, werde ich den gucken, weil ich einfach dann doch zu neugierig bin. Aber ich wusste auch, das tut mir nicht gut. Also habe ich jedes Mal, wenn ich wusste, es kommt ein Freddy Krüger Film, abends meinen Fernseher à la Poltergeist den Fernseher aus dem Zimmer geräumt.
Sehr geil.
Und habe dann irgendwann, glaube ich, so mit 16, 17, 18 gesagt, so, ey, das kann ja nicht sein. Ich meine, es gibt ja, damals gab es ja auch schon irgendwie so viele Teile. Kann ja nicht sein, dass du so viel Schiss vor so einer Pizzafresse hast. Und hab mir dann wirklich die Teile nach und nach angeguckt und muss sagen, der erste Teil ist ein Meisterwerk in meinen Augen, den dritten mag ich auch. Die anderen Teile machen Spaß, bis sind mir scheißegal, und Freddy vs. Jason ist halt so ein, ja, ist ein Spaß-Party-Film. So. Und das sind halt so die zwei Sachen, Hexen und Freddy Krüger, die meine Kindheit ein wenig versaut haben.
Ich glaube, auf Hexen kommen wir nachher noch zu sprechen, wenn es darum geht, Filme mit Kindern zu gucken.
Bestimmt sogar, ja.
Ja.
Der ist ab 6. Der ist ab 6,
ja,
der,
ja,
Film.
Ja, ja,
Leute,
ja.
Könnt ihr euch aussuchen.
Ich glaube, bei Hexen war der Vorteil bei mir, dass ich zuerst das Buch gelesen habe. Dann ja. Wirkt der Film halt nicht mehr, weil man weiß ja, was kommt. Sagen wir es mal so.
Ja,
ne?
Ja, okay, ja.
Ja.
Was ich sonst noch einwerfen will, ganz kurz, ich habe mich dann, als ich, Mitte der 90er wahrscheinlich dann, hat das ja angefangen mit so dieser ganzen Halloween-Thematik, dass da rundherum im Oktober auch so viel im Fernsehen, im Free-TV gezeigt worden ist. Und da gab es dann tatsächlich nachmittags, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ich gucke halt kein normales Fernsehen mehr, gab es dann immer so die Nachmittags-Gruselfilme, so harmloser Kram oder so ein paar Serien. Ja. Das fand ich immer richtig schön.
Okay. Klingt wie so eine Pussyparade.
Also, da kann ich ja jetzt gleich nochmal kommen. Also, wo wir gerade beim Nightmare-Thema waren. Den ersten Nightmare hatte ich auch relativ früh gesehen. Das war auf jeden Fall im Grundschulzeitalter. Also, ich würde sagen, ich war 9 oder 10 Jahre alt. Das war halt wirklich diese Zeit, da muss man sagen, da waren die Privatsender ja pures Gold. Also, Sat.1 und RTL Plus damals ja noch. Ja. Ne? Da lief ja alles ungeschnitten. Genau. Auch um 20.15 Uhr ohne Werbeunterbrechung. Scheißegal. Ne? Auch der erste Nightmare, wo ja heute immer noch irgendwelche Sekunden fehlen. In der Szene, wo Johnny Depp da wieder, nee, nicht Johnny Depp, sondern ich glaube, Amanda Wiss ist es, die da an die Decke geschleudert wird und aufgeschlitzt wird und wieder das Bett klatscht. Diese Szene fehlt ja bis heute noch in jeder Blu-ray-Fassung. Die hat RTL damals auch gezeigt, war gar kein Problem. Und das habe ich halt alles auf VHS gehabt. Oder auch der erste Terminator, den ich damals auch umgeschnitten, 20.15 Uhr, kein Problem.
Ja, den habe ich auch früh geguckt.
Ja, ich auch.
Ja, und das war halt auch so ein ganz früher Berührungspunkt, der erste Nightmare on Elm Street. Und auch den fand ich total faszinierend als Kind. Der hat mir sicherlich auch Angst gemacht, aber es war nicht so, dass er mich verstört hat. Ich habe mir den unendlich oft angeguckt. Wie eben auch den ersten Halloween-Film. Ich glaube, da habe ich auch wirklich diese Faszination für den Horrorfilm sehr früh entdeckt. Dass es mir Spaß macht, mir sowas anzugucken. Dass mich dieser Kick einfach auch reizt und ich diese Atmosphäre mag. Und das eben doch eine schöne Ergänzung ist zu den sonstigen Filmen, die man so als Kind guckt. Man hat ja dann nicht komplett aufgegeben, Bud Spencer und Terence Hill oder irgendwelche Disney-Filme zu gucken oder so. Aber das war schon ein nettes Nebenprogramm. Und natürlich auch dieser Kick, dass man es ja im Prinzip immer noch ein bisschen heimlich geguckt hat. Ja. Meine Eltern wussten im Prinzip, der Junge nimmt da irgendwas auf, was war denn relativ Wumpe. Wie gesagt, die haben sich damit nie auseinandergesetzt. Danke nochmal an der Stelle.
Ich stelle mir gerade so vor, wie du vorher so Toy Story geguckt hast und jetzt brauchst du ein bisschen Blut.
Du, bei Toy Story war ich schon raus. Da war ich schon 14 oder so, da fand ich das uncool. Ne?
Okay, da war ich erst 9.
Also, siehste, ich bin so in einem Land vor unserer Zeit und sowas, in diesen ganz klassischen Zeichentrickfilmen bin ich aufgewachsen.
Wobei diese ganzen Don Bluth-Sachen, auch dieser Pfeil der Mauswanderer, die haben mich halt auch emotional irgendwie ziemlich gepackt, weil es ja auch Szenen gab, die echt heftig waren, wenn die da komplett allein und die Mutter ist gestorben oder so.
Das ist so. Ich habe die jetzt noch mit meinem Sohn geguckt, aber da kommen wir auch später nochmal zu. Aber wie gesagt, das, genau das, ne? Die sind toll.
Ja. Die habe ich aber auch alle relativ früh geguckt, tatsächlich.
Ich muss ja auch sagen, ich habe dann auch ein bisschen drüber nachgedacht, so warum hat mich das so verstört als Kind? Und ich glaube tatsächlich, was ich als Kind nicht gerafft habe, ist einfach so, für mich war es halt so, dass diese Filme, oder es waren ja nur Ausschnitte, aber dass sie mir wehtun wollten. So ein bisschen hat sich das angefühlt. Man fühlte sich so ausgeliefert, glaube ich. Also so ging es mir. Ich glaube, jeder von uns kennt oder kannte bestimmt die Situation, man ist irgendwo unterwegs auf dem Spielplatz und dann plötzlich kommen da irgendwie Halbstarke und mischen einen so ein bisschen auf. Man hat so dieses Gefühl, man kommt da nicht raus und hat Panik. Und dieses Gefühl assoziiere ich tatsächlich auch halt eben mit dieser Moment, als ich halt eben den vierten Nightmare geguckt habe, die ersten 5 Minuten wahrscheinlich nur, und halt eben diese eine Szene aus Hexen, dieses ausgeliefert sein, dieses ich will hier nicht sein. Und ich habe auch nochmal mich erinnert, ich kann mich auch erinnern, dass das mein Onkel, der Arsch, dann auch halt mich kalt gelockt hat und mir diesen Film absichtlich gezeigt hat, obwohl er eigentlich wissen müsste, du, das ist nichts für einen. Wie alt war ich da? 11 oder so? Ne?
Ja. Aber das kann ja auch nach hinten losgehen. Ich habe die Story, glaube ich, schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, wahrscheinlich beim Stephen King Podcast, beim Trashcast, aber ist egal, tue ich hier nochmal. Ich habe damals ja wieder früh meine Faszination für solche Horrorsachen entdeckt und meine Mutter war eine eifrige Leserin und die hat auch viele Sachen mit Stephen King damals gelesen. Und ich wusste halt dann irgendwann Stephen King, der schreibt dazu Horrorgeschichten, das ist bestimmt ganz spannend. Und die hatte damals Friedhof der Kuscheltiere im Regal stehen. Und ich war, glaube ich, wirklich noch 10 oder so. Also viel älter kann ich nicht gewesen sein. Und habe sie gefragt, ob ich das lesen darf. Meine Mutter, ehemalige Grundschullehrerin, fand es wahrscheinlich toll, dass ich gesagt habe, ich will freiwillig ein Buch lesen. Und sie hat sich gedacht, ach, das legt der eh nach 10 Seiten weg, weil die schreibt ja auch, das geht ja nicht nach 5 Seiten los und da wird ihm der Kopf abgeschnitten, sondern das ist ja immer sehr lange erzählt. Und die dachte, mein Gott, das legt der eh nach einem Tag weg, ist egal. Ich habe es durchgezogen. Ne? Also das hat sie wahrscheinlich auch sehr verblüfft. Aber das hat dann auch noch mal mehr so mein Interesse dafür gefestigt, glaube ich. Also dann auch noch mal sowas zu lesen, deswegen finde ich den Film auch bis heute nicht wirklich angsteinflößend, weil wenn du dann die Grundlage kennst, ist das eine ganz andere Geschichte. Und das ist aber genau das. Also der Onkel meinte wohl irgendwie, ja, dem zeige ich das mal und schrecke ihn damit ab, aber wie gesagt, das kann nach hinten losgehen. Also meine Mutter wollte mich damit, glaube ich, auch so ein bisschen abschrecken, hat halt nicht funktioniert.
Ja, also die Geschichte habe ich wahrscheinlich auch schon in meinem Podcast erzählt, aber ich finde sie einfach so gut, die erzähle ich jetzt trotzdem nochmal. Bei mir war es halt so, meine Mutter hatte, ähnlich wie deine Eltern, jetzt nicht so viel Filmaffinität. Also schon, glaube ich, mehr als deine, aber so richtig einen Durchblick hatte sie halt eben auch nicht. Und ich war damals wie heute großer Fan des Films Speed und hatte eine, in Anführungszeichen, Sicherungskopie. Ne? Du weißt ja, wie man es damals gemacht hat.
Ja, sicher.
Und habe den Film halt rauf und runter geguckt. Und dann hat irgendein Kollege, meine Mutter, irgendwann mal erzählt so, du, bei Speed, da wird jemand zum Schluss geköpft. Was ja stimmt, aber es passiert halt komplett blutleer. Also das Brutalste an Speed ist ja, glaube ich, der Anfangskill mit dem Schraubenzieher. Aber das hat meine Mutter ausgereicht gesagt, dass sie in mein Zimmer gestürmt ist und hat gesagt, Sohn, gib mir den Film, der ist nichts für dich. Und ich so,
hat den Mann, schon 30 Mal gesehen.
Genau, genau. Und dann meine Mutter, guck dir was anderes an. Was guckst du denn als nächstes? Und ich so, Dawn of the Dead. Ja, okay, dann viel Spaß.
Geil. Ich weiß gar nicht, vielleicht war das auch damals noch anders als, wobei heute gibt es ja auch eher Eltern, die sich überhaupt nicht mit Medien auskennen und einfach ihre Kinder alles konsumieren lassen, was da ist. Hier ist Squid Game, guck mal in der Grundschule. aber ich glaube auch, dass meinen Eltern das damals relativ egal war. Das Ding war halt, es gab halt lange Zeit nur einen Familienfernseher. Das heißt, wie halt Filme konsumiert werden konnten, war limitiert bzw. kontrolliert. Und als ich dann nachher meinen eigenen Fernseher hatte, dann auch Mitte der 90er mit 9, 10, irgendwas in dem Bereich, ne, dann ist das halt weg gewesen. Und dann konnte ich natürlich auch gucken, was ich wollte und habe mich quasi selbst an solche Filme auch rangeführt einfach und einfach geguckt und ausprobiert und mit mir selbst gefochten. Und das ist tatsächlich ein Unterschied, den mein Sohn jetzt hat, dadurch, dass ich natürlich sehr filmaffin bin, durch mein Hobby, wächst er natürlich auch anders mit dem Thema Film auf. Und ich kann auch besser kontrollieren, was er guckt und was er nicht guckt. Bis irgendwann er einen eigenen Fernseher hat, aber das ist egal.
Ja, eben noch. Das wird nochmal irgendwann anders werden, denke ich. Ne?
Ja.
Gerade weil Kinder ja heute viel mehr Möglichkeiten haben, sich einfach selbstständig Sachen zu organisieren. Wir waren ja damals nur darauf angewiesen, dass die öffentlichen Programme oder eben die 2, 3 Privatsender, die man hatte, auch gewisse Sachen gezeigt haben,
richtig,
die man dann auch zum richtigen Moment gucken musste oder aufnehmen musste. Sonst war es vorbei und hat es nicht gesehen.
Das oder aber auch der klassische ältere Bruder eines Freundes seines Freundes.
Ja, ey, das kennt doch heute auch keiner mehr, ne? Ich guck mal an die Fernsehzeitung.
Ja, natürlich. Aber so war das damals. Aber so bin ich auch, ganz ehrlich, aber so bin ich auch auf solche Sachen gekommen. Weil wenn ich heute sehe, mein Sohn, der kommt auf solche Sachen erstmal nicht, weil der guckt halt im Streaming so die Sachen, die ich ihm so gezeigt habe. Die werden ja andere Sachen erstmal gar nicht angezeigt. So. Aber ich wusste halt in der Fernsehzeitung, oh, da kommt heute irgendein spannender Film, da gucken wir mal rein. Also, wenn ich die Möglichkeit hatte. Also, obwohl die heute mehr Möglichkeiten im Prinzip haben, ist es dann doch, man kann es jetzt noch besser einschränken, bevor sie selber drauf kommen, wie man nach Sachen suchen kann. Sagen, was man so. Dann wird's kritisch.
Ja.
Kommen wir mal von euren uninteressanten Kindern zu interessanteren Kindern, nämlich zu uns selbst. jetzt haben wir ja schon geklärt, welche Filme oder Szenen oder Filmmomente uns als Kind verstört haben. Aber könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, und ich glaube, die Frage ist dann mehr für Thomas und mich interessant, weil bei Jacob war es wahrscheinlich alles, ob es in der Kindheit oder Jugend aber auch Momente gab, wo ihr gespürt habt, okay, das soll jetzt wirklich gruselig sein oder das ist Horror, aber es verstört mich nicht, sondern es entfacht diese Faszination mehr des Horrors. Thomas.
Ja. Ich habe ja ein ambivalentes Verhältnis zum Horror. Das hätte ich mal am Anfang des Podcasts mit erwähnen sollen.
Ganz ehrlich, wir hätten einfach so machen müssen, Jacko redet einfach 2 Stunden über Horror und gut ist die Sache. Fertig.
Nein, also ich habe ja wirklich viele Horrorfilme geguckt. Ich kenne auch alle Klassiker des Genres und habe auch alles drauf und drunter geguckt. Ich habe vorhin sogar Old People auf Netflix angefangen geguckt, den nicht, der ist richtig scheiße.
Wo wir Klassiker des Genres sind, oder?
Ja, genau.
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber
ich habe die ersten 10 Minuten gesehen.
Ah, furchtbar, furchtbar. Auf jeden Fall, ich glaube, was mich immer fasziniert hat, ist tatsächlich diese Andersartigkeit, diese Welten, die da aufgemacht werden und dieses Bösartige, was es geben kann. Gleichzeitig sind natürlich viele Filme auch, dass das Gute dann doch irgendwie gewinnt oder entkommt zumindest. Am Ende kommt das Böse wieder und es gibt einen zweiten Teil, egal. Was mich nie gestört hat, komischerweise, war so Blut und Tod, also so Splatter oder Sonstiges. Und auch heute juckt mich das gar nicht. Was ich eher faszinierend finde, wenn mich so ein Film mal richtig hookt tatsächlich und so eine Gruselstimmung verbreitet. Das schaffen aber echt wenig Werke mittlerweile, um mich wirklich in so eine Stimmung zu bringen, wo ich so angespannt bin. Der Rest ist tatsächlich einfach nur konsumieren. Und was ich oftmals das Problem habe an Horror, sind so Logik-Sachen. Diese stellen bei mir wirklich viele von diesen Filmen.
Ja, ja, das Thema Logik ist im Horrorfilm ja immer so ein Ding für sich. Es gibt Filme, wo ich das völlig irrelevant finde. Und es gibt Filme, da stört mich, selbst mich, das massiv. Ich will jetzt nicht schon wieder auf den neuen Scream rumhacken, aber da waren Sachen drin, die haben mich so kaputt gemacht. Da habe ich gesagt, komm, fick dich, der Film ist durch. Genau. Ne? Aber egal.
Also bei mir, ich weiß noch genau den Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist gerade gruselig, aber ich finde es total faszinierend. Und das ist tatsächlich der erste Star Wars. Als ich den allerersten, damals noch Krieg der Sterne, die Älteren unter uns erinnern sich, geguckt habe, gibt es halt diese Szene, wenn das erste Mal Darth Vader auftaucht. Und das war so ein Moment, den ich total faszinierend fand, weil ich hatte vor dieser Gestalt in Schwarz, die auch wirklich in diesem komplett weißen Umfeld sehr auffällt und sehr markant war, schon irgendwie Schiss. Aber ich fand es so faszinierend, dass ich wirklich dadurch weitergeguckt habe. Also das Ganze mit den Raumschiff und so war mir egal. Es war wirklich dieser Auftritt von Darth Vader und auch diese Stimme, diese sehr markante und auch bedrohliche, das hat mich irgendwie reingezogen. Ich glaube sogar, wenn der Film anders angefangen hätte, wäre ich vielleicht kein Star Wars-Fan geworden.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin zwar kein Star Wars-Fan, aber das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Da kann ich nochmal auf den ersten Halloween zurückkommen, den ich halt sehr früh gesehen habe. Und wenn man den so als Kind guckt, der hat klar diese Öffnungssequenz, die natürlich schon mal einen raushaut im ersten Moment, aber dann passiert ja so gesehen relativ lange wenig.
Das stimmt,
also wenig, was halt auch so jemanden, der rein auf den Effekt raus ist, nicht wirklich hookt. Ne? Aber das hat mich als Kind schon wahnsinnig fasziniert, dieses Spiel mit der Angst, was auch die Musik da macht. Und dann taucht er nur so schemenhaft mal hier und da auf. Und dann ist da halt vieles eigentlich so Alltagsblabla. Aber es ist die ganze Zeit so eine latente Bedrohung. Und das habe ich, glaube ich, schon als Kind gerafft. Ich hätte es nicht so in Worte fassen können. Aber das hat mich an diesem Film wahnsinnig fasziniert. Und das rechne ich natürlich auch heute nochmal viel mehr an. Das ist natürlich eine andere Kiste. Aber ich glaube, das hat mich so fasziniert an dem Film, dass ich ihn auch so oft geguckt habe. Und dass du dann eben auch gegen so Momente, die dir natürlich als Kind auch Angst machen, dass dich das nicht stört oder verängstigt, sondern dass das noch so die Belohnung dafür ist, dass du dir diesen Film gerade anguckst. So kann ich das, glaube ich, am besten beschreiben. Und das war beim ersten Nightmare zum Beispiel auch so. Da hat natürlich
so kleine Adrenalin-Junkie.
Ja, natürlich. Und das Gute ist, ich glaube, ich konnte auch immer schon relativ gut Film und Fiktion trennen. Ich wusste, da läuft ein Film, ich kann den ausmachen und es ist dann vorbei.
Genau.
Ich hatte auch nie Albträume von dem Film. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so sehr Realist bin in manchen Dingen und halt sehr gut Sachen auch voneinander trennen kann. Deswegen stört mich in der Regel auch nicht, was in einem Film passiert, meistens zumindest. Also was sowas angeht. Zumindest wenn es mich unterhält, wenn ich dadurch irgendwie der Realität entfliehen kann. Darum geht es mir, glaube ich, bei Horrorfilmen ganz oft, dass da Sachen passieren, die ich in meinem Alltag nicht erleben will. Aber deswegen gucke ich es mir in einem Film an.
Kurze Frage, habt ihr auf Disney Plus schon Hokus Pokus 2 gesehen?
Nee, in zwei Wochen geguckt zu Halloween.
Okay. Ich bin ja durchaus ein kleiner Fan des ersten Teils, weil das so ein Film war, den ich auch als Kind geguckt habe und der mich halt auch angenehm gruselt hat. Und ich habe mir den im Vorfeld nochmal angeguckt und war auch da überrascht, wie gut der ist. Also für mich ist das wirklich ein Gruselfilm, wirklich auch für Kinder gemacht, der durchaus Kinder. Natürlich, jedes Kind ist anders, aber ich glaube schon, dass die Macher, da waren ja auch Mick Garris und dieser David Kirschner dabei, die ja, oder zumindest Kirschner ist ja auch, glaube ich, immer noch Produzent dieses Chucky-Franchise, also waren Leute am Werk, die auch Horrorerfahrungen haben. Und ich finde, das merkt man beim ersten Teil sehr deutlich. Da gibt es wirklich Szenen, die sind gruselig, aber halt nicht überfordernd. Und ich war jetzt sehr gespannt auf den zweiten Teil und wer meine Kritik gelesen hat, weiß, ich fand ihn nicht gut. Ich finde, dass dieser Film sich nämlich nicht traut, Kinder zu gruseln. Und jetzt mal so eine allgemeine Frage. Glaubt ihr, dass heute überhaupt noch Filme existieren, die sich trauen, Kinder zu gruseln? Oder ist es mittlerweile so ein absolutes No-Go?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht mehr so ist wie früher, weil früher war das definitiv so, dass einige Filme sich das getraut haben. Oder dass es auch teilweise echte Grenzgänger gab. Also ich habe ja vorhin schon Tarot und der Zauberkessel erwähnt. Sicherlich war das auch so, da Kinder auch ein bisschen zu gruseln. Nicht nur so ein bisschen, sondern ziemlich deutlich.
Ja.
Aber es gibt auch noch andere Beispiele. Gerade so aus den 80er Jahren fällt mir jetzt The Lost Boys zum Beispiel ein. Das ist ja ein Film, der heute auch noch FSK 16, der sich ja natürlich klar eher an ein erwachsenes Publikum auf dem Papier richtet. Ich habe den aber auch relativ früh überraschend gesehen, aber ich muss auf dem Kindergeburtstag von einem Kumpel. Okay. Hat der Vater gesagt irgendwie, jo, Kinder sollen irgendwas gucken, ne? Gab's Hot Dogs? Und hat er so Lost Box aus der Bibliothek ausgeliehen. Fand ich geil. Wir fanden es aber auch alle geil. Aber
die Eltern fanden das bestimmt nicht geil.
Weiß ich jetzt im Nachhinein nicht mehr. Wir waren begeistert. Und aber der Film ist ja auch, der hat ja auch so jugendliche Protagonisten, teilweise ja auch Kinder in erster Linie. Und das ist wirklich so eine Mischpoke eigentlich, weil der doch eine relativ harte Szene hat und auch relativ unheimlich ist, aber dann doch so ein bisschen auch ein jugendlicheres oder jüngeres Publikum auch so ein bisschen catchen will. Ne? Ich glaube, sowas wird heute tatsächlich nicht mehr so produziert. Das ist natürlich auch so eine komische Mischkalkulation, weil in den USA geht das vielleicht noch, wo da mit Gewalt die ja nicht so ein großes Problem haben. Ne? Solange da jetzt nicht irgendwie nackte Haut im Bild ist oder viel geflucht wird, ist das ja auch okay, darfst ja jedes Kind alles angucken. Hier in Europa ja eher nicht. Aber ich, sowas gibt es heute, glaube ich, in der Form nicht mehr. Und generell gibt es, glaube ich, wenig Filme, auch so Sachen wie Hexen.
Da kann man ja sehr gut vergleichen, wenn man sich das Original anguckt und dann das Remake. Ne?
Das habe ich mir noch nicht angetan, ehrlich gesagt.
Also ich finde, das Remake ist, es tut nicht weh, ne? Aber man merkt da schon sehr deutlich, dass die da sehr, sehr, sehr viel zahmer sind. Alleine halt wie die Hexen, die maskiert aussehen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Wenn du das Vergleich zwischen den Maskeraden, die ja, glaube ich, die Jim Henson Factory gemacht hat und halt eben diesen meistens als CGI-Dingern, das ist schon ein Unterschied.
Na, ich glaube, das hat sich tatsächlich auch geändert, weil Hexen ist ein gutes Beispiel, weil den neuen habe ich tatsächlich mit meinem Sohn geguckt. Den alten kann er noch nicht gucken. Da ist er, glaube ich, noch nicht so weit für, dass er den gucken kann, beispielsweise. Und ich glaube, es haben sich zwei Sachen geändert. Also erstens das, was ihr angesprochen habt, dass sich halt Filme früher anders getraut haben, beziehungsweise vielleicht auch einfach die Inszenierung tatsächlich anders war. Ne? Also wenn du heute so ein buntes CGI-Effektgewitter hast, das siehst du halt an jeder Ecke, wenn du halt so tatsächlich alte Masken und Sonstiges hattest. Das ist halt nochmal was anderes. Und auch oftmals in den 80ern, vielleicht auch noch in den frühen 90ern, war diese Horror-Grusel-Stimmung noch ein bisschen düsterer, matter, dunkler, würde ich es mal beschreiben. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, also, absolut.
Ne, also einfach auch von der Inszenierung anders. Und heute ist natürlich das Problem, die Jugend kann natürlich viel, viel schneller und öfter Dinge konsumieren, sei es auf YouTube, sei es über TikTok oder sonstiges. Also sie kriegen auch wahnsinnig viele Clips beispielsweise, die sie sich dann ansehen und konsumieren. Und da sind bestimmt auch Horrorsachen oder GIFs oder sonstiges halt aus solchen Filmen dabei, wo sie wahrscheinlich manchmal gar nicht wissen, aus welchem Kontext das kommt. Aber sie haben es irgendwie schon gesehen. Und diese Schwelle ist einfach viel, viel anders heute in Sachen Horror als früher. Das sieht man ja auch einfach daran, wie viele Filme jetzt vom Index auch geflogen sind.
Ja, das ist also der Index, wir drei wissen noch, wie das ist, in die Bibliothek zu gehen und in die böse Abteilung zu gehen und zu gucken, oh, ist das wirklich die Uncut-Fassung von Tanz der Teufel?
Ja.
Und ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich durch meine Blu-rays durchgehe und da steht Tanz der Teufel mit einem FSK 16 Emblem, denke ich, ach, warum habe ich die gekartete Scheiße denn da? Bis man auch, ach ja, der ist hier jetzt Uncut ab 16. Ja? Gott, die Kinder von heute wissen gar nicht, wie gut sie es haben.
Ja, aber was Thomas auch schon meinte, ich glaube, die Sehgewohnheiten sind heute auch ganz andere und auch die Horrorfilme für Erwachsene werden ganz anders produziert. Ja. Es hat heute immer diesen Geisterbahn-Effekt. Ne? Es muss irgendwie bunt, grell, irgendwie kurz erschrecken, kurzen Effekt haben, aber es hat nichts mehr mit, also ganz selten, es gibt noch Positivbeispiele, es hat ganz wenig mit dem, was Horror und Grusel nicht nur in den 80er, 90ern, sondern noch viel weiter weg bis 30er, 40er, 50er, 60er oder so hatte. Da, wo wirklich es darum ging, Leuten Angst zu machen. Und das haben die heutigen Filme ja oft nicht mehr. Deswegen sind die auch für Kinder, glaube ich, sogar fast leichter zu konsumieren oder weniger verstörender. Weil das halt immer nur dieses bunte Durchrushen hat. Mhm. Und dann ist Feierabend und hinterher bleibt nichts hängen.
Ja. Ich habe mal einen Experten zum Thema gefragt, Horrorfilme für Kinder, nämlich Dr. Google. Und Dr. Google hat mir ein paar Filme genannt. Ich habe mal ein paar rausgeschrieben. Und da ist einer, der ist gar nicht so alt, nämlich Das Haus der geheimnisvollen Uhren mit Jack Black und gedreht von Eli Roth. Mhm. Und ich finde, dass das auch so ein Film ist, der funktioniert für mich als Horrorfilm für Kinder. Ansonsten wurde noch genannt Monsterhaus, den ich sehr schätze. Der, glaube ich, auch, der geht, glaube ich, auch noch so in die Richtung. Und jetzt kommt ein interessanter Film, nämlich Coraline. Und ich finde, Coraline ist super, aber der, den finde ich für Kinder auch ein bisschen hart.
Nee, den würde ich meinem Sohn auch noch nicht zeigen. Nee.
Ja, da hatte ich überlegt, mit dem zu gucken. Ich kenne den noch nicht, aber wenn ihr das ja. sagt, ist ganz gut.
Hm? Also der Film ist super, aber...
Der ist schon verstörend, ja.
Okay, gut zu wissen.
Und dann hätten wir noch Die Geister wieder mit Eddie Murphy. Das ist dann, glaube ich, auch wirklich mehr Comedy als Horror. Ja, genau.
Also den finde ich verstörend, aber weil ich Eddie Murphy auch furchtbar finde.
Dann guck dir erstmal Norbit an.
Den kenne ich auch, danke.
Und jetzt kommen zwei Titel, die ich interessant finde. Zum einen Teen Wolf und Michael J. Fox, wo ich sage, ist das wirklich Horror? Gut, er ist ein Werwolf, aber ja, ist das so?
Comedy.
Nein, nein, nein.
Und jetzt kommt's, sie schlagen wirklich vor, Kinderfilm-Horror ist für sie King Kong und die weiße Frau.
Sensationell, ja.
Ja, aber ich meine, mit so einem Film lockst du natürlich auch kein Kind mehr hinterm Ofen.
Aber ich weiß
das
noch,
ist es grad, ja.
Als ich Kind war, habe ich in die Fernsehpremiere von dem 80er-Jahre King Kong Remake mit Jeff Bridges und Jessica Lange gesehen. Und ich weiß auch, oder 70er, oh, sorry. Jetzt bin ich alt. Und ich weiß noch, das war ähnlich wie bei Darth Vader. Ich war verängstigt, ja, gerade wenn dann Kong endlich zum ersten Mal erscheint, aber ich war auch fasziniert. Sehr sogar.
Ja, ich habe ja den King Kong erst dieses Jahr tatsächlich zum allerersten Mal gesehen, also King Kong und die weiße Frau.
Ja.
Und ich könnte mir aber auch nicht vorstellen, dass ich den meinen Sohn angucke, einfach weil das ist zu altbacken.
Ja, ja.
Obwohl
ja.
der Film natürlich fantastisch ist, also davon ganz abgesehen, aber also den als Horrorfilm empfehle für Kinder,
nein, nein.
weiß ich nicht. Witzig, ich habe tatsächlich meinem Sohn mal Kong Skull Island angefangen zu gucken. Das hat aber okay. Es hat einen Hintergrund, dass mein Sohn halt ein riesiger Dinosaurier-Fan ist. Wir haben alles Kindgerechte schon mal durchgeguckt, ne? In einem Land vor unserer Zeit und hast du nicht gesehen und ne, alles durch. Und meine Frau fing dann irgendwie an, ja, wie wär's mit Jurassic Park? Und hab ich gesagt, Moment mal, Jurassic Park, ich weiß ja nicht. So, da war er 5, glaube ich. Ne? Ja, pass auf. Und da habe ich gesagt, Moment mal, ich glaube, Jurassic Park ist ein bisschen hart. Ja, pass auf, wir gucken den mit dem zusammen. Wir können es ja ausprobieren, wenn es zu hart ist. Ne? Wir können ja ausmachen. So. Und er hat diesen Film gefeiert. Ihn hat das überhaupt nicht gestört, dass da auch der Typ auf dem Klo gefressen wird und so. Das war alles super. Hauptsache Dinos fand er geil. So. Das Ende vom Lied, wir haben alle Jurassic Park Filme gesehen. Fand er alle super. Auch Jurassic Park 3, der ja auch teilweise rechtlich zur Sache geht. Ne? Alles geil. Und der wollte irgendwann noch einen Dino-Film gucken. Und ich meinte, du, ich finde jetzt hier auch keinen mehr. So viele Dino-Filme habe ich auch nicht. Und dann fiel mir ein, gut, Kong Skull Island, da kommen ja auch Dinos vor, mehr oder weniger. Hm. Und den habe ich dann auch so nach dem Motto, pass auf, wir gucken den zusammen, wenn dir das zu schlimm ist und so. Ich glaube, er fand den irgendwann langweilig, weil ihm zu wenig Dinos drin vorkam. Also, aber verstört hat den der auch nicht. Also so viel zum Thema King Kong und Kinder.
Also man merkt, dass es dein Sohn ist, weil ich saß mit 11 im Kino bei Jurassic Park und ich habe mir fast in die Hosen gepisst vor Angst.
Genau, wir haben ja dieses Jahr die Jurassic Park-Filme hier geguckt in unserer Retro-Perspektive wöchentlich und wir haben ja auch einen Podcast gemacht, wo ich dann extra im Kino war und mir Jurassic World 3 reingequält habe, den wir dann im Podcast gar nicht besprochen haben. Kühne, ich hasse dich. Und auf jeden Fall haben wir dann nach Jurassic Park, als wir den gesehen haben, entschlossen, das ist noch nichts für Maxi. Also ich glaube, der würde den auch ein bisschen abfeiern, aber gerade bei diesen durchaus heftigeren Szenen wäre er raus. Lustigerweise hatte er aber, als der Trailer damals kam zu Kong Skull Island, wollte mit mir ständig diesen Trailer gucken, weil er den so cool fand. Aber den Film habe ich mit ihm auch noch nicht gesehen.
Das ist auch grenzwertig, muss ich sagen. Ja, Liam hat es irgendwann dann nicht mehr so interessiert, weil er einfach auf Dinos gewartet hat, die in dem Sinne ja nicht so wirklich vorkommen.
Ja.
Aber ich war jetzt mit ihm auch im neuen Jurassic World, da durfte er auch rein, da war ich ganz verwundert. Also ne, FSK 12, aber in Begleitung von Erwachsenen.
Genau, kannst du mit 6 gucken, genau, ja.
Und da dachte ich auch, buh, da geht 2,5 Stunden und dann auch 3D, das hält er niemals durch. Wiener 1 gesessen, 2,5 Stunden still, Popcorn gefuttert, er war hellauf begeistert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt der Film auch besser als dem Rest der Menschheit, muss ich dazu sagen. Aber das ist ein anderes Thema.
Uiuiuiui.
Ja.
Aber so ist das halt.
Mein Guilty Pleasure dieses Jahr.
Aber wenn wir jetzt eh bei dem Thema sind, das ist halt tatsächlich auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Und das würde ich auch mal allen mitgeben, die jetzt gerade zuhören und tatsächlich selber Kinder haben. Achtet da einfach so ein bisschen drauf, wie die Kinder das so aufnehmen. Redet mit denen darüber ne, und guckt auch, ob sie dann irgendwie danach Angst haben oder sonstiges. Weil zum Beispiel Herr der Ringe ist eigentlich auch ein 16er und den guckt der Kleine schon seit Jahren. Nicht nur Hobbit, sondern auch Herr der Ringe halt.
Ich glaube, den würde ich ihm nicht zutrauen, weil ich glaube, der würde ihn mehr verängstigen.
Ja, genau.
Dinos, auch wenn die Menschen fressen, scheißegal, sind Dinos, aber Das würde ihn, glaube ich, mehr verängstigen.
Genau, und Maxi feiert das total, wenn die Orks halt zersäbelt werden. Beziehungsweise ist auch eher so ein Ork-Fan, aber egal. Genau. Es gab nur einmal tatsächlich einen Moment vor 2 Jahren, glaube ich, wo er den dann auch mal gesehen hatte. Also er guckt ihn tatsächlich regelmäßig alle paar Monate einmal. Und da fand er die Szene mit Gandalf, wo Gandalf quasi dann im ersten Teil ja abstürzt. Das fand er dann plötzlich ganz komischerweise schrecklich. Das hatte aber eher damit zu tun, dass ein bisschen weit vorher der Opa gestorben war.
Ah, okay.
Und das sich so ein bisschen verwoben hatte quasi. Also gar nicht so diese Elemente oder der Horror oder sonstiges in diesem Film, sondern tatsächlich dieser Verlust eher. Mhm. Aber das haben wir dann auffangen können. Wir haben mit ihm geredet. Er hat eine Zeit lang die Filme nicht gucken dürfen. Das war alles gut und jetzt guckt er sie ohne Probleme.
Das sind ja auch so Dinge. Manchmal triggern die Kinder Sachen, mit denen man auch gar nicht so gerechnet hat.
Genau.
In dem Moment. Ich habe auch, weil hier jetzt gerade nach Dinosaurier auf diesem Drachentrip ist, ne, Drachenzähne leicht gemacht, x-mal gesehen, alles durch, dachte ich mir, ach, Dragonheart. Ne? Den habe ich ja damals auch im Kino gesehen und der ist ja jetzt, das passt.
Schöner Film. Ja, bist du eigentlich, ja, genau. Ja.
Guck mal, war, fand er auch super bis zum Ende, weil der Drache stirbt.
Ah, okay,
das
ja.
Das hat ihn so kaputt gemacht. Der hat trotzdem Wasser geholt und dachte, oh Gott, was bist du für ein furchtbarer Vater, dass du diesen Film zugemutet hast. Ich hab's nur gut gemeint, ne? Aber so ist es halt. Ich glaube,
zeig ihm Dragonheart 2, der lebt da zu viel.
Ja, genau.
Den zeige ich ihm nicht. Nein, aber mich hätte es als Kind zum Beispiel, glaube ich, nicht so getriggert wie ihn. Also ich habe noch nie bei einem Film geheult, wenn jemand stirbt. Aber Liam ist dann sehr sensibel bei solchen Dingen. Andererseits, bei Jurassic Park ist es ihm egal, wenn Kollege XY gefressen wird. Ja, weil die Figuren ihm egal sind. Also da ist er wesentlich empathischer scheinbar als ich. Der Drache war ihm nicht egal. Das fand er todtraurig. Ne? Der Typ auf dem Klo, dem kann er den Kopf auffressen, dem Arsch. Ne? Und Jurassic Park, völlig egal. Ja, weiß ich nicht. Also so ist halt jedes Kind anders. Ich glaube, dein Sohn ist ja im selben Alter wie Liam. Pi mal Daumen. Ne? Und trotzdem kann man nicht sagen, der Film passt für das Kind in dem Alter. Ja. Das muss jeder wissen. Liam zum Beispiel wollte unbedingt mal der Weiße Hai gucken. Das hatte den Hintergrund, er war immer schon so als ein Hai-Fan. Er fand Haie immer toll als Kind schon, also als kleines Kind. Und er hat auch so ein großes Hai-Stofftier. Und ich habe dann immer so mit ihm dann ein bisschen gespielt und dann die Musik vom Weißen Hai so ein bisschen nachgemacht. Dieses er konnte das halt nicht in Kontext setzen, er fand das aber witzig.
Ja.
So, und ich habe halt auch so ein weißes Hai-T-Shirt, das habe ich übrigens auf deinem Geburtstag damals auch getragen.
Ja, wir erinnern uns alle.
Ja, genau. Ja.
Und ich habe ja auch das weiße Hai-Brettspiel, da steht immer mein Laptop drauf in der Regel, weil mein Couchtisch so klein ist, dass ich mal Höhe brauche. Da erkennt er dieses Motiv. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja, das ist ein Film halt, ne? Also, ne? Weil er meinte, dein Hai-Pullover, ja, ich meine, dazu Hai-Pullover gibt es auch einen Film. Da können wir den mal gucken. Und das war so der einzige Film, den er gucken wollte, wo ich im Karate gesagt habe, ach nee, komm, da warten wir noch mal 2 Jahre. Mhm, so, ja. Mindestens mit. Weil ich weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass er sich davon in die Hose scheißen würde, weil der auch so eher so ein Slowburner ist. Also kann auch sein, dass er den langweilig findet ab einem gewissen Punkt. Aber das sind ja auch Dinger drin. Nee, ich weiß nicht. Also Bauchgefühl, mit dem können wir noch einen Moment warten.
Ja, da würde aber ich auch sagen, ja.
Aber er muss nicht 12 sein, um den zu sehen. Das geht auch eher.
Ja. Ich bin gerade so ein bisschen neidisch, weil meine Kindheit halt sah anders aus, weil meine Mutter halt jetzt, die war jetzt nicht kulturell desinteressiert und wie gesagt, die hat sich auch darum bemüht, dass ich oft ins Kino gehe, weil sie das wichtig fand, ja, dass ich Filme im Kino sehe und nicht halt nur im Fernsehen, aber sie hatte halt nie so diesen Zugang dazu, zu The Weiße Hai oder so. Das sind halt so Sachen, die habe ich mir alle, das klingt jetzt ein bisschen blöd, selbst beigebracht, ne? Also ich habe dann immer geguckt, oh, das ist ein Filmklassiker, der läuft jetzt endlich mal im Fernsehen, also gucke ich den da. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mit Freunden ins Kino wollte an einem Freitagabend oder Samstagabend und dann habe ich den abgesagt, weil an dem Abend um 23 Uhr im ZDF Alien 1 lief und ich dachte, ich muss den gucken. Das ist gerade wichtiger als den Film, den wir da, ne?
Ja, aber cool, weil so ging es mir ja auch. Wie gesagt, meine Eltern haben ja keinen Bezug zum Kino oder zum Film überhaupt nicht. Ne? So,
ich bin auch nicht neidisch auf dich, sondern auf deinen Sohn.
Ja, aber so ging es mir auch. Ich musste mir ja auch alles selbst irgendwie erarbeiten.
Mühsam. Wir hatten ja damals auch nichts.
Ne? Wir hatten nichts, gar nichts.
Ja, Jacko, du hast gerade eben schon das Thema FSK angesprochen. Wer es nicht weiß, Filme ab 12, da darf man ab 6 rein, wenn ein Erwachsener mitgeht.
Nicht immer. Es kommt auf den Film an, weil Jurassic World haben wir extra nochmal nachgeschaut, ja.
Ja, das habe ich nämlich jetzt auch erfahren. Also normalerweise gibt's da, ab 12 heißt, du darfst mit einem 6-Jährigen rein, außer natürlich das Kino ist dagegen.
Genau.
Und die Cineplex-Kette zum Beispiel hat bei Nope, der ja auch ab 12 ist, was ich auch eine etwas fragwürdige Entscheidung
finde. Ja, definitiv.
Halt gesagt, Leute, ganz ehrlich, rein, also ihr dürftet zwar, aber wir erlauben es trotzdem nicht, weil wir wollen halt eben, das war eine schöne Argumentation, wir wollen halt den Kindern das Kino nicht für lange Zeit verderben, nur weil ja, hier, ne?
Hey Leute, weißt du,
wir sorgen uns um die Kunden der Zukunft, so nach dem Motto. Ne?
Da habe ich eine Anekdote, als ich in Nord war, ne? Ich habe mich schon gefreut, es war relativ leer, ich mit meinem Kollegen, ne? Samstagnachmittag, ne? 14 Uhr Vorstellung oder sowas. Ja. Und kurz vor Toresschluss kommt da echt so eine Truppe, ich würde sagen, die waren 10, aber wie so ein Kindergeburtstag, kommen da rein. Das schien eine Fußballmannschaft zu sein, weil da war noch ein Erwachsener dabei. Das sah so aus wie auch mal ein Ausflug, ne? Und die haben so einen Rabatz gemacht, während die Trailer schon lief. Gut fand ich, irgendwann steht einer auf und meinte, und jetzt ist da vorne Ruhe, sonst gibt's hier richtig Stress. Dann haben die auch die Fresse gehalten. Und wo ich mir dann die erste Szene mit diesem Affen, ich will ja nicht spoilern, aber die erste Szene mit dem Affen, wo ich mir dachte, so, das habt ihr jetzt davon, ne? Und wenn ich mir überlege, das hat sich jetzt ein Sechsjähriger angeguckt, ui.
Ja, genau. Ja.
Also der Film ist halt nicht, sage ich mal, so explizit brutal und hat auch wenige Spannungssequenzen, aber der hat so was Verstörendes an sich. Also alleine halt für mich der Anfang, wenn du halt diesen blutbesudelten Schuh siehst, der aufrecht steht, das ist so Sachen, über diesen Moment denke ich immer noch nach.
Ja, absolut. Und das hat mich, also das ist auch eine schöne Brücke jetzt zur Kindheitserinnerung, das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich habe als Kind mal einen Film gesehen, der mich auch tatsächlich ein bisschen beschäftigt, das war Link, der Butler.
Oh, den habe ich auch recht früh gesehen, ja, auf RTL damals, ja.
Das war, glaube ich, weiß nicht, habe ich mit meiner Oma geguckt damals und ich glaube, das war Kabel 1, weil Oma hatte schon eine Schüssel, hatten wir damals noch nicht. Ne? Da konntest du auch Kabel 1 gucken, ja. Und da lief Link, der Butler, und der hat mich auch extrem fasziniert, obwohl ich zu damaligen Zeitpunkt halt schon so ein Halloween kannte, aber weil dieser niedliche Affe dann auf einmal böse Sachen macht und das nie wie so ein Horrorfilm dargestellt wird, weißt du, was ich meine? Das war ja immer so ein bisschen, ja, der macht jetzt lustige Kapriolen und auf einmal kippt er das Auto mit der Frau irgendwie über die Klippe und die ist tot. Ne? Das war so, so ähnlich ist das auch bei Nope. Ne? Der süße Affe macht auf einmal komische Sachen. Also das hat mich als Kind sehr verstört. Deswegen hat mich das auch in dem Moment im Kino gedacht, so, das habt ihr jetzt davon. Ihr Belger, guckt euch das an, schlaft mal drüber.
Das hab ich jetzt selber, ja. Und wenn wir jetzt gerade mal bei der FSK sind, glaubt ihr, dass gute Horrorfilme heutzutage in FSK unter 16 überhaupt möglich sind? Ich meine, gut, Nope zeigt ja, dass es machbar ist, aber seien wir ehrlich, wenn wir jetzt FSK spielen würden, also ich hätte ihm eine 16 gegeben.
Ja, aber es kommt ja auf die FSK an. Das ist ja die Krux an der Frage schon mal, ne? Weil die FSK ja in letzter Zeit sehr solidarisch agiert, sage ich mal. Das finde ich persönlich als Endverbraucher natürlich nicht schlecht. Aber das verwässert diese Fragestellung ja schon mal so ein bisschen.
Ja, die Kritik ist angekommen, trotzdem bleibt die Frage bestehen. Glaubt ihr, dass guter Horror unter FSK 16 möglich ist?
Ja, auch früher schon.
Ja, ja.
Gut, war das jetzt so schwierig?
Nein. Weil ich meine, Horror ist ja nicht Splatter, Blut oder dass irgendwo Köpfe abgerissen werden oder sonstiges. Ne? Horror muss ja nicht explizit sein. Horror kann auch subtil sein. Und ich finde, das ist sogar immer die bessere Version von Horror tatsächlich in manchen Fällen. Und das geht auch mit weniger FSK.
Ja, auf jeden Fall. Also, was mir dabei einfällt, ist zum Beispiel The Others, der ja schon 20 Jahre alt ist. Damals, wo die FSK vielleicht noch nicht so ganz gängig ist. Der hatte damals schon eine FSK 12. Der kommt ja ohne jeden Tropfen Blut aus, ist im Prinzip mehr oder weniger ein klassischer Geisterfilm, mehr oder weniger.
Ja.
Aber der funktioniert halt hervorragend. Und da ist es völlig egal, der braucht auch keine höhere FSK-Einstufung. Und der, finde ich, ist mit 12 auch okay, obwohl der natürlich auch beängstigend sein kann, aber ich glaube nicht, dass der das seelische Wohl von Kindern, darum geht es ja immer so bei dieser FSK-Einstellung, überfordert oder verstört. Ja, aber es ist, glaube ich, gerade zum früheren Zeitpunkt immer so schwierig gewesen, weil gerade da die Einstufung und so, weil das ein Horrorfilm war, war es ja immer automatisch 16 oder 18.
Habt ihr eigentlich eine gute Idee, welcher Horrorfilm sich sehr gut eignen würde, um jetzt euren Juniors mit auf den Weg zu geben? Horror ist ziemlich geil. So Startschussfilme nenne ich es mal.
Ich habe da über die Frage tatsächlich lange nachgedacht vorhin, als ich das gelesen hatte. Und ich glaube, Horrorkomödien wären für mich der Ansatz, für meinen Sohn, ihn so ganz gut an dieses Genre ranzuführen, so schrittweise. Also ich würde ihn jetzt nicht direkt irgendwie Halloween zeigen, es tut mir leid.
Das würde auch ich nicht machen.
Ne, aber
das Jugendamt hört zu, aber nein, würde ich nicht machen.
Aber ich glaube, das wäre ein cooler Zugang, weil ne, also sowas wie Gremlins ist total harmlos.
Ja,
ne?
So, gut, dass du das sagst, weil ich wollte, Entschuldigung, aber ich wollte neulich vorschlagen, ne, hatten wir auch schon drüber geredet, ich und Kathi, wie wär's denn mal mit Gremlins?
Ja.
Hat sie ihr Veto eingelegt? Nein, nein, auf keinen Fall.
Oh nee, guck den, der ist super für ja, Kinder.
Ja, ich hab gedacht, doch, das geht, sie ist dagegen, deswegen, ich wollte mich jetzt nicht mit ihr anlegen, aber das wäre so der nächste, den ich so, ne, spätestens nächstes Jahr zu Weihnachten wird, der liegt da unter dem Baum.
Also ich
so,
muss auch sagen, bei Gremlins ist halt einfach so, du hast halt diesen sehr guten Konterpunkt gegen das Grau, nämlich diesen Gizmo die ganze Zeit.
Ja, ja, das war ja auch mein Argument, weil ich fand den auch als Kind nie unheimlich. Ich fand das total knuffig und am Ende wird es halt turbulent. Also ich glaube,
und zum Ende fliegt die Oma aus dem Fenster. Sehr schön.
Nein, ich glaube, Liam würde das auch nicht verstören. Aber ja, man muss ja auch über Kompromisse eingehen. Sowas. Genau.
Aber sowas wie Gremlins wäre halt für mich erstmal, also hat er sowieso schon geguckt und fand er auch gut tatsächlich und er mag auch Gizmo und sonstiges. Also das wäre für mich immer so ein erster Schritt, tatsächlich daran zu führen. Wir haben dieses Jahr mal wieder Ghostbusters geguckt in der Retro-Sichtung. Haben dann beschlossen, das ist zum Beispiel noch nix für unseren.
Okay, weil den habe ich zum Beispiel, glaube ich, mit 9 oder 10 Jahren geguckt. Und das, ich weiß auch, ich hatte zu Beginn auch wieder richtig viel Schiss bei dieser Bibliotheksszenerie, wenn dann dieser Geist kommt und sich so verwandelt in dieses Monstrum. Aber auch da kam mir der Humor relativ schnell. Und der war dann irgendwie so omnipräsent, dass mir dann die Sachen wie mit die Sache da mit ihrem Kühlschrank oder halt mit diesen komischen Dämonenhunden, das war dann irgendwie, das hatte zu viele, sag ich mal, Konterpunkte. Das hat mich dann nicht mehr so gestört, also nicht mehr so bewegt. Deswegen fand ich den damals schon echt toll.
Also ich glaube, mit 9 oder 10 wird es dann auch nicht mehr so problematisch sein, aber er ist ja aktuell noch 7, wird jetzt 8. Und da haben wir beschlossen, Bonnie, das ist noch nichts.
Kann ich auch verstehen. Also für mich wäre so ein Film aus persönlicher Sicht, halt, habe ich vorhin schon gesagt, Tanz der Vampire. Aber da kommt es wirklich auch drauf an, auch auf die Interessen. Liam fängt gerade an mit Der kleine Vampir, das lesen wir gerade. Mm. Er hat auch den Film gesehen. Also langsam werden Vampire so ein bisschen ein Thema. Das wäre vielleicht ein Film, weil der ja auch durchaus komisch ist. Der hat durchaus gruselige Stellen, aber ich glaube noch nicht so gruselig, dass sie ihn wirklich verstört, wenn wir mal das Ende rausnehmen. Das hat mich damals auch ein bisschen beschäftigt. Aber wäre so ein Ansatzpunkt. Aber ja, da muss man wirklich drauf gucken.
Und was da, glaube ich, ganz gut mit zusammenpasst, ist tatsächlich alte Horrorfilme.
Ja, genau. Ne?
Also so wirklich frühe Klassiker, weil die von den aktuellen Filmen, die Kinder so gucken, so völlig unterscheiden, dass einfach auch so klar ist von wegen, oh, der ist ja irgendwie ganz alt oder sowas, ne?
Hier bitte, Blutgericht in Texas, der ist alt.
Viel Spaß. Ja, nein, nicht in die Richtung, aber ich weiß, was Thomas meint, weil ich habe auch mal als Kind wirklich den ersten Hammer-Dracula
mit
meiner Familie geguckt. Das war, das weiß ich noch, waren wir in Urlaub in Belgien, glaube ich. Und da lief auf Sat.1, hat ja damals noch irgendwie im 20.15-Programm teilweise gerade solche Filme gehabt. Und meine Tante war ein großer Fan dieser Filme und da durften wir den auch gucken. Und das war der allererste mit Peter Cushing und Christopher Lee aus den späten 50ern. Und auch das ist bei mir hängen geblieben. Und ich glaube, das geht halt auch heute.
Genau.
Weil da gibt es nicht viel Blut.
Ja.
Das ist leicht verständlich. Der geht 90 Minuten. Das überfordert das Kind nicht. Und ja, es mag es gruseln, aber ich glaube nicht, dass es ein Kind nachhaltig verstört. Wie gesagt,
kommt
das Kind an. Aber das wäre ein guter Einstieg.
Okay. Jacko, du bist ja jetzt ja von uns der größere Horrorfan. Glaubst du, dass, wenn dein Filius vielleicht so in 10, 20 Jahren eine ähnliche große Horrorfilmbibliothek bei sich zu Hause stehen hat, dass du vielleicht dafür mitverantwortlich bist?
Weiß ich nicht. Kann sein. Ich glaube, es ist nicht nachteilig für so eine Genrevorliebe, wenn da irgendwie eine Prägung kommt. Ja, bei mir war es nicht. Bei mir war es aber allerdings so, dass ich zum Beispiel Freunde hatte, bei denen die Eltern sehr horrorfilmaffin waren. Ich hatte halt einen Kumpel damals, dessen Vater halt fleißig Sicherheitskopien angelegt, falls die Videothek abbrennt. Ja. Und da war immer sehr viel zu gucken.
Wir waren immer
und
vorbereitet, ja.
Ja, und dem war das auch relativ egal, was wir gucken. Da habe ich auch so Night of the Living Dead, das Original, wie das Farbremake von Tom Savini, relativ früh gesehen und auch allen möglichen anderen Scheiß. Und der war halt auch befreundet mit jemandem, der in der Dorfvideothek gearbeitet hat. Und da durften wir dann auch mal, wenn wir mit ihm zusammen dahingegangen sind, dann haben die eine Zigarette geraucht und wir durften mal kurz nach hinten gucken, was da so steht. Also so lief das halt. Von daher ist das ja nicht immer so, das kann das schon fördern. Aber ich glaube, ich wäre so oder so immer auf den Trichter gekommen. Nur so hat man eher schneller Zugang zu Sachen gehabt. Ich weiß es nicht. Wenn Liam daran Interesse hat, bisher zeichnet sich nicht zwingend ab, dass er großartig auf Horror oder Grusel steht. Ich glaube, das wird sich jetzt in den nächsten Jahren so zeigen. Wenn, dann steht da, sag ich mal, mein Video, mein DVD-Regal natürlich auch relativ offen. Dann müsste ich es vielleicht auch einstrengen, wenn er jetzt wirklich gezielt nach Sachen greift. Das tut er bisher nicht. Ihm ist das bisher relativ egal, was da steht. Aber ich glaube, ich werde reflektiert genug, auch dann Auge drauf zu haben, mal zu gucken, wie man da so rangeht. Es würde mich auch ein bisschen freuen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil klar, wenn er jetzt filmaffin wird, wird mich das jetzt nicht stören.
Ne, ja, wir ziehen hier die nächste Generation Movieback heran.
Ja, natürlich, ja, natürlich. Also, wir müssen jetzt nicht gleich zum 10. Geburtstag irgendwie, was ich, Saw 6 gucken oder sowas. Das finde ich natürlich zu viel, aber.
Nimm den dritten, der ist besser.
Je nachdem, wie man sich daran arbeitet.
Okay. Wann habt ihr denn eigentlich mal so für euch erkannt oder anders angefangen? Ich habe ja schon gesagt, Horror war für mich als Kind hauptsächlich so, da will mir jemand was Böses. Und irgendwann kommt natürlich so die Zeit, da wird man älter, ja, es wachsen Haare an Orten, die wo vorher keine Haare waren. Man fängt plötzlich an zu schwitzen, man findet irgendwie Mädchen cool, ganz komische Zeit. Und dann erkennt man auch irgendwann so, hey, diese Horrorfilme, die bieten eigentlich noch viel mehr als nur dieses Angstmachen, nämlich die bieten durchaus eine Art Vielseitigkeit. Ich glaube, das Horrorgenre, Gott, ja, ist ja das Genre, da kannst du so viele Subgenres dranhängen wie bei keinem anderen Genre. Wann habt ihr denn so erkannt, welche Möglichkeiten in diesem Genre stecken? So, gab es da so eine Art, ich nenne es mal Erweckungsmoment? Ich glaube, bei Jacob war da wahrscheinlich 8,5, aber Thomas, hast du da vielleicht ein Beispiel?
Ich glaube tatsächlich, als ich dann irgendwann so Richtung 13, 14, 15 war, weil da habe ich wirklich viel geguckt an Filmen und habe mich auch schon sehr, sehr vielfältig mit Filmen beschäftigt. Übrigens war das dann nachher die Zeit, wo dann nicht mehr VHS so cool war, sondern es Richtung CDs ging und ich da auch Kopien erstellt habe. Und
die Sicherungskopie auf VCD, sehr wichtig.
Genau. Ja. Und es gab dann so Hehler auf dem Schulhof, die dann die CDs, auf jeden Fall habe ich dann tatsächlich da viel, viel geguckt und habe dann natürlich festgestellt, also nicht nur im Horrorgenre, sondern auch in anderen Genres, dass halt einfach Film sehr, sehr viel mehr bietet, als einfach nur, da ist jetzt was, man guckt das, konsumiert das irgendwie, sondern man beschäftigt sich damit, stellen sich Fragen irgendwie, ist es nachhaltiger, man denkt darüber nach, man diskutiert auch mit Freunden darüber quasi. Das war so der Punkt, wo ich dann auch einfach nicht mehr vom Film losgekommen bin. So, ja.
Okay, Jacob, du bist dran.
Ja, wie war die Frage nochmal?
Wann du erkannt hast, dass das Horrorgenre dann vielleicht doch mehr bietet, als nur versuchen, dir Angst zu machen.
Das ist halt wirklich sehr schwer zu beantworten.
Ich weiß.
Weil ich halt relativ früh schon viele verschiedene Sachen in die Richtung geschaut habe. Dass es andere Arten von Horrorfilmen gibt, klar, dass es nicht nur Monster sind oder irgendwie so Erschreckefilme, dass es auch durchaus subtiler zugehen kann, hat man relativ schnell auch festgestellt. Ich glaube, damals nicht so ganz wahrgenommen. Ich habe damals ja auch andere Sachen schon gesehen, Sachen wie Die Vögel, der für mich jetzt kein typischer Horrorfilm ist, der immer in diese Schublade natürlich gesteckt werden muss, aber der auf einer ganz anderen Ebene eigentlich arbeitet, der ganz viel Subtext hat. Ja. Das nimmt man aber damals als Kind nicht so wahr. Ja, oder auch stimmt. Psycho. Ja. Den habe ich auch mit, weiß ich, 13 oder sowas gesehen. Den nimmst du damals auch nicht so wahr, wie du den heute wahrnimmst. Deswegen ist das schwer zu sagen, wann ich das erkannt habe oder nicht. Ne? Ich glaube, so richtig einordnen, tatsächlich erst als junger Erwachsener, Anfang 20, wenn man dann wirklich auch so ein bisschen den Überblick hat und noch weiter bewusster über den Tellerrand guckt. Und dann auch anfängt, Subgenres bewusster zu gucken und auch Sachen miteinander zu vergleichen, Original und Remakes miteinander zu vergleichen. Ja. Das ist sehr komplex, dieses Thema, würde ich sagen.
Und da lohnt es sich tatsächlich auch, bei bestimmten Filmen nochmal zurückzukehren und diese nochmal zu gucken.
Ja, absolut. Ja. Ja. Also gerade bei Horrorfilmen tue ich das ganz gerne. Oder Filme, die ich als Kind, die mich da sehr beeindruckt haben, die nach Jahren nochmal zu gucken, das wirft nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Und gerade beim Horrorfilm lohnt sich das sehr oft. Manchmal ist es sehr ernüchternd, ne, Filme, die man früher total spannend oder aufregend oder revolutionär fand, da denkt man heute, ach herrje, was war das denn? Und bei manchen, ja, und bei manchen anderen Sachen, das trifft generell auf alle Filme zu, aber im Horrorgenre nochmal unter einem anderen Aspekt, finde ich. Ja.
Also ich habe tatsächlich zwei Filme, die ich jetzt hier nennen würde. Und das eine war so ein Erweckungsmoment, weil da war, wurde mir klar, okay, Horror kann halt mehr sein, als nur mir Angst zu machen, sondern dass der Horror nicht wie so eine Ghetto-Faust hier irgendwie in, ins Gesicht schlägt, sondern mehr so schleichend kommt. Das war Rosemary's Baby. Ich habe bei einem Freund übernachtet und dann am nächsten Tag meinte er so, ja, er hat sich jetzt irgendwie diese VHS-Kassette gekauft. Und das war halt Rosemary's Baby. Und dann haben wir den Film geguckt und ich hatte ihn toll. Und dann kam seine Mutter 10 Minuten vor Finale rein und meinte, wir müssen jetzt los. Und ich so, können wir vielleicht doch? Nein, wir müssen jetzt los. Und so habe ich wirklich den Film das erste Mal gesehen und mir fehlte das Finale, die letzten 10 Minuten.
Scheiße.
Und erst Jahre später, nachts auf Kabel 1, habe ich diesen Film dann nachgeholt und erst Jahre später wusste ich, wie er ausgegangen ist. Und es hat mich sehr mitgenommen, dieses, also wie der Film halt aufgebaut ist. Ich habe mir jetzt auch endlich mal jetzt nochmal auf Blu-ray geholt. Also ist, glaube ich, der Horrorfilm, den ich mittlerweile, glaube ich, auf allen Formaten habe. Ich habe mir auf VHS geholt, dann irgendwann, ich auf DVD, jetzt auf Blu-ray. Und vermutlich werde ich mir auch irgendwann auf 16K-Ray holen, wenn es mal soweit ist. Aber das ist einer meiner Lieblingshorrorfilme, weil ich finde, dass er das so geschickt macht, weil Horror hat ja immer was mit Kontrollverlust zu tun. Ob du jetzt von einem maskierten Messerschwinger nachts durch den Wald verfolgt wirst oder ob dir plötzlich ein Tentakel aus dem rechten Ohr wächst, du hast nie immer die Kontrolle verloren. Und was ich bei Rosemary's Baby so stark finde, ist, wie Rosemary so immer so nach und nach wirklich die Kontrolle über alle ihre Facetten, über alle ihre Lebenselemente verliert. Mhm. Im sozialen Bereich, auch über ihren Körper, weil sie will ja diese Schwangerschaft nicht. Sie wird ja quasi vergewaltigt eigentlich. Ne? Und das finde ich ist so stark, weil ja auch Mia Farrow, die wirkt ja auch so klein und zierlich und da weiß ich, bei mir geht so dieser Beschützerinstinkt da so an. So, ne? Deswegen ganz, ganz famoser Film. Und einige Jahre später habe ich dann einen anderen Horrorfilm gesehen, der mich auch sehr beeindruckt hat und das war der erste Hellraiser. Den habe ich tatsächlich durch Zufall geguckt, auf einer Sicherungskopie. Da war vorher Mars Attacks drauf und ich wollte nur mit Kumpels Mars Attacks nochmal gucken, weil ich damals im Kino geguckt habe, so lustig fand. Und danach kam halt Hellraiser und da war ich auch total fasziniert, weil da das erste Mal so bei mir eingetreten ist, ja, der Film ist blutig. Ich glaube, damals war er auch noch indiziert und auch unangenehm und auch brutal. Aber da steckt irgendwie mehr drin. Ich konnte damals noch nicht richtig fassen, was da jetzt drin steckt. Aber mir war klar, das ist kein Film, der jetzt nur dafür da oder nur blutig sein will, um zu schockieren. Der will noch ein bisschen mehr. Mhm. Und das würde ich sagen, also Rosemary's Baby und Hellraiser waren so die zwei Filme, die zwei Erweckungsfilme, nenne ich mal. Ich weiß, in Sachen Horrorfilm bin ich nicht ganz vorne mit dabei. Der Kollege Kunze hat mir ja auch mal Horrorfilmverbot erteilt. Aber ja, das waren meine Anekdötchen.
Ganz kurz zu Rosemary's Baby, ich will es nur erwähnt haben, weil Dominik hatte bei uns beim Discord-Server das reingeschrieben. Ja. Den hat er mit 13 gesehen und war genauso verstört wie du und völlig fertig.
Ich war nicht verstört.
Okay, aber er war verstört wirklich. Tatsächlich. Auch mit den gleichen Argumenten, die du gebracht hattest. Genau, jetzt hast du mich voll rausgebracht. Das zweite weiß ich nicht mehr, deswegen gebe ich jetzt einfach Jaco.
Also, ich wollte nur sagen, du, das Horrorfilmverbot habe ich sowieso schon mal irgendwann wieder aufgehoben. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich weiß nur, warum ich es dir erteilt habe. Das kann ich noch genau erwähnen, aber das können wir auch an dieser Stelle weglassen.
Und ich weiß auch, wann du es mir entteilt hast, nämlich bei unserem Hardline-Festival-Podcast.
Ah, richtig. Ah, okay. Siehste.
Genau. Jetzt weiß ich wieder. Hellraiser, das Stichwort war ganz gut.
Ja.
Weil den habe ich auch das ist schon ewig her, seitdem ich den gesehen habe. Jahre tatsächlich. Und jetzt, wo das Hulu-Remake gekommen ist, wollte ich den ersten vorher nochmal gucken. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, der wirkt jetzt heute auch nochmal anders, als ich ihn damals wahrgenommen habe.
Können wir mal kurz sagen, wie scheiße das ist, dass Disney noch keinen deutschen Starttermin rausgebracht
hat? Ja, das ist richtig.
Ja, furchtbar. Ich hasse Disney. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich den sehen will. Da bin ich sehr skeptisch, aber warten wir mal ab.
Ne? Er soll gut sein.
Ne? Ja, soll viele Filme sollen gut sein. Wir gucken erstmal. Aber Stu, nochmal, also Horrorfilmverbot jetzt nochmal offiziell aufgehoben, weil du hast zwei wunderbare Beispiele gebracht. Rosemary's Baby ist nämlich auch so ein Film, den habe ich nicht als Kind gesehen, tatsächlich auch erst als junger Erwachsener irgendwann, 18 oder 19, keine Ahnung. Und fand den damals, ja, das ist ein guter Film, ne? kann man machen. Mhm. Und der ist wahnsinnig gewachsen im Laufe der Jahre. Ich habe den jetzt bestimmt 5-6 Mal mindestens gesehen und das ist wirklich ein Meisterwerk. Aber der wächst halt und auch der wächst auch mit der Erfahrung, mit der Sehgewohnheit, mit der Art und Weise, wie man Filme auch wahrnimmt.
Ja.
Ein perfektes Beispiel, ein Hellraiser habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen, aber da würde ich ja auch zustimmen. Das war früher halt so dieser Inbegriff von so einem Schock-Gore Video-Nasty eigentlich. Mhm. Und da steckt wesentlich mehr drin.
Ja.
Habe ich jetzt auch lange nicht mehr gesehen. Und ich finde auch gerade der zweite Teil ist da auch nochmal so ein Ding.
Ja, der ist auch wirklich gut, ja.
Danach wurde es halt komisch, aber das sind halt so Dinger, die weit über diesem Schock-Ding stehen, für die sie immer einfach dastehen. Ne? Dieses Bizarre, dieses Blutige, dieses Eklige.
Ja.
Weil die erschaffen auch so eine Welt, so was ganz, ganz Merkwürdiges, was dich auch wirklich mitnimmt und dich auch das sind Filme, die können einen verstören.
Hm.
Ob es im Einzelfall tut, weiß ich nicht, aber die können das.
Hm. Ja. Ja. Also ich merke das auch, dass, also ich kann mich auch erinnern, ich habe den halt geguckt auf Videokassette und ich war komplett perplex wirklich, so, weil ich das sowas noch nie gesehen hatte. Und
ja,
ich fand auch die Ideen auch irgendwie so toll, dass er halt eben dieses Loop braucht, dann siehst du ihn aber auch ohne Haut darum. Es war ganz seltsam. Also damals dieses Gefühl, das wirkte fast schon so ein bisschen absurd.
Also aus der Vaterperspektive, den würde ich mit dir jetzt nicht gucken.
Nee, das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen, wirklich.
Vielleicht den Hulu und Disney-Film, wer weiß, was dabei rauskommt.
Also wenn ich den mit ihm jetzt gucken würde, dann könnte ich danach gleich einen Therapeuten bezahlen.
Ja. Aber bitte. Achso, was mir gerade eingefallen ist, wie Horrorfilme auch sein können, was mir gerade eingefallen ist, kennt ihr The Wicker Man? Also das Original natürlich mit Christopher Lee.
Ja.
Also das ist ja eigentlich auch ein Horrorfilm, aber wenn man den so guckt, da weiß man ja auch nicht, in welche Richtung geht das denn?
Mhm.
Oder ist das noch ein Horrorfilm? Oder da wüsste ich auch nicht, kann man den auch schon mit dem Kind gucken? Eher nicht, aber
nee. Das
ist ja auch kein Horrorfilm. Also so vielschichtig kann sowas eben auch sein. Ne?
Ja.
Weil The Wicker Man, was bei mir halt da auch so prägend ist, halt, dass das Ende einfach, weil er eigentlich der Held ist und dann stirbt er und er wird ja auch ziemlich brutal umgebracht, also er verbrennt ja.
Total.
Ja. Und das ist so ein Gefühl, was ich auch ganz oft habe, wenn ich in einem Film mit Ungerechtigkeit konfrontiert werde. Zum Beispiel, wenn jemand halt gefoltert wird, also solche Sachen. Also jetzt nicht in einem Horrorfilm Folterei, das lässt mich in Anführungszeichen kalt, sondern wenn es halt so um so Sachen geht, wie, was ich, so ein Zero Dark 30, wenn du halt eben siehst, wie da die Gefangenen halt behandelt werden. Da kommen so gleiche Gefühle bei mir hoch, wie halt eben beim Ende von Wicker Man.
Mhm.
Ne? Weil Ungerechtigkeit ist halt eben auch ein Horror. Ungerechtigkeit, ja. Wie zum Beispiel, dass ich dieses Ding hier moderieren muss, obwohl ich keine Ahnung habe.
Aber wie du schon sagst, also Folter ist ja auch nicht gleich. Ich meine, du kannst dir ja die ganzen Saw-Filme angucken, wo ich meine, bis auf den ersten kann man die auch weglassen.
Ja, das stimmt.
Und da wird gefoltert ohne Ende und das lässt mich komplett kalt. Tatsächlich, weil die einfach nicht gut sind als Horrorfilm, als Film, der dich irgendwie packt emotional. Ne? Ja. Die nur mit Schauwerten und Gore um sich schmeißen. Das ist so eine feine Linie und ich finde, die finden viele auch irgendwann nicht mehr. Und das ist, du findest heutzutage wenig Filme, die noch echten Horror machen. Da gibt es halt diese wenigen Sahnestücke, also die man auch an Personen festmachen kann. So Jordan Peele natürlich.
Mhm.
Oder auch
Ari Aster,
vielen Dank, ja. Genau, solche Kaliber. Aber dann wird es auch echt dünn. Also du hast mal so einen Glückstreffer, so einen One-Hit-Wonder.
Ja, also stimmt schon. Wie gesagt, ich bin ja auch jemand, der nicht so auf dieses Jumpscare-ige steht. Also,
nee, überhaupt nicht. Deswegen habe ich da auch, finde ich da wenig in letzter Zeit für mich, was mich da so anspricht. Aber ich glaube, wir weichen gerade ein bisschen vom Thema ab.
Ach, ist egal. Uns hört keiner mehr zu.
Erzähl irgendwie sowas.
Ja, also ich bin ja ein gutes Beispiel dafür, dass ich so die Weichen zur Richtung, ich mag Horror ja auch erst sehr spät einstellen. Ne? Aber glaubt ihr, dass es überhaupt möglich ist, wenn man glaubt ihr, dass man Leute überhaupt zum Horrorfilm noch erziehen kann, wenn sie älter sind?
Ja, klar.
Ja, klar. Zeig ihnen die guten Filme.
Genau.
Und mach ihnen begreifbar, warum die gut sind.
Richtig.
Ich glaube, viele werden nicht mehr zu Horrorfilmfans, weil sie nur das moderne Horrorfilm-Kino kennen. Also, bestes Beispiel, ich habe eine Arbeitskollegin, die ist noch relativ jung, ne, Mitte 20, also ganz andere Generation als ich. Und die sagt halt ganz klar, sie guckt keine älteren Filme. Ich glaube, ältere Filme ist bei ihr schon alles, was unter 2010 läuft.
Oh je.
So, ne? Ja, weißt du. Und dann natürlich ist es ihr dann schwer begreifbar zu machen, warum man alte Horrorfilme oder klassische Spannungsfilme gut findet. Da hat die gar keinen Bezug zu. Und diese Diskussion ist auch müßig. Also wenn man dann irgendwie einfach empfiehlt mal einen Film, ne, ich habe, was ich, 5.000, 6.000 Filme gesehen, ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Weißt du, was das Problem ist? Ne? Ich könnte natürlich irgendwas nennen, wo ich denke, oh, das finde ich bestimmt gut, aber das kann ich ihr nicht mit gutem Gewissen empfehlen. Und das, was ich ihr empfehlen wollen würde, das wird sie nicht mögen. Das ist eben das Problem.
Ich glaube, du musst halt jemanden haben, der offen für Neues ist und über den Tellerrand gucken möchte. Und wenn die Person bereit ist irgendwie, dann kann man ja tatsächlich eine Liste erstellen und sagen, so guck mal, guck dir mal diese Klassiker an, wir reden mal darüber oder so. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diese Person, die dann tatsächlich offen dafür ist, auch relativ schnell eine Affinität dafür entwickelt. Das heißt jetzt nicht, dass dann plötzlich Horror das Nonplusultra-Genre für diese Person ist, aber das geht ja auch in anderen Genres. Also zum Beispiel meine Frau, die hatte vorher nie einen Bezug zu Science Fiction, bevor sie mich kennengelernt hat, und fand tatsächlich Star Wars immer kacke, hat es aber nie richtig geguckt gehabt. Jetzt ist sie ein riesen Star Wars Fan und wir gucken tatsächlich ab und an auch gerne Science Fiction Filme, weil sie da mittlerweile auch einfach einen guten Bezug hat. Außer zu sehr realistischen Science Fiction Filmen, das findet sie dann eher so öde. Aber wenn es dann richtig spacig wird oder sonstiges, da ist sie dann dabei. So, also das geht halt schon, aber du musst da eine Person haben, die nicht sagt, nee, alte Filme gucke ich nicht, weil die sind kacke.
Ja, aber das hast du ja ganz oft. Du hast ja wirklich, die sperren sich da generell gegen.
Ja.
Da wird es halt wirklich schwierig. Und ich verstehe das zum Teil, ich kann das zum Teil nachvollziehen. Weil wenn man wirklich nur in der heutigen Zeit aufwächst, ne, mit diesem ganzen Schnelllebigen, mit TikTok-Videos, mit all dem Kram, du wirst ja auch ganz anders irgendwie auch filmisch sozialisiert, eigentlich. Ne? Das ist ja schon fast so ein ADHS-Watching. Und ist leider so. Also ich glaube, da wird auch viel kaputt gemacht. Ich will jetzt nicht klingen wie der Großvater, der vom Krieg erzählt, aber du weißt, was ich meine.
Ich glaube, ich weiß, wie ich unseren Podcast nenne. Ich nenne immer drei alte weiße Sismen.
Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich das Problem ist, wenn es um Filme geht. Weil das kann ja auch auf andere Medien bezogen werden, weil diese Personen würden ja dann auch argumentieren, ich lese keine alten Bücher, weil mich nur neue Bücher interessieren. Oder ich höre immer nur neue Musik, weil Klassik finde ich doof oder sowas. Ja, also das ist ja die gleiche Argumentation. Ja, genau, aber das ist ja wirklich einfach nur Verbohrtheit tatsächlich. Ja.
Glaubt ihr denn, dass es vielleicht besser ist, Kinder oder Leuten halt Horror erstmal auf dem kleinen, also auf dem heimischen Bildschirm näher zu bringen als im Kino, weil vielleicht,
okay. Auf alle Fälle.
Wir haben ja, irgendwann wollten wir eigentlich auch mal darüber sprechen, wie man so Kinder mit ins Kino nimmt. Und mittlerweile haben wir da, glaube ich, auch Erfahrungen. Jacko, kann ich mir zumindest auch bei dir vorstellen.
Ja. Das macht ihr dann bitte unter euch, ja, da bin ich komplett raus.
Ich war jetzt erst Sonntag im Kino.
Ne? Genau.
Großartiger Film übrigens. Die Schule der magischen Tiere 2.
Ah ja, okay, den will der Kleine auch noch gucken, ja.
Ja, viel Spaß.
Ja, auf jeden Fall ist es ja halt so, wenn ich dann einen Film rauspicken würde, wo ich mir unsicher bin, ob er den tatsächlich auch aushalten kann oder nicht weiß, wie er reagiert oder sowas, dann würde ich das auch einfach problematisch finden, weil das so eine externe Situation ist. Zu Hause ist es halt eher einen beschützenderen Raum, findet das statt. Und im Kino weißt du halt nicht, wie er dann doch reagiert und dann musst du dann raus aus dem Kino und dann hat er ein negatives Gefühl, weil er den Film nicht zu Ende geguckt hat und vielleicht sehen ihn auch andere und dann, weiß ich nicht, würde ich ungern ihm sowas aussetzen quasi.
Ja. Okay. Das sehe ich genauso, du kannst es zu Hause halt steuern.
Ne? Genau.
Und ich glaube, zu Hause ist es auch immer, das ist immer noch mal ein anderes Erlebnis. Also wir kennen das ja alle selber. Im Kino wirken Filme selbst auf uns manchmal noch beeindruckender, einfach durch das Gesamterlebnis. Hat man ja manchmal, guckt den Film im Kino, denkt sich, oh ja, guter Film, guckt den zu Hause, ein paar Monate später denkt sich, ach na ja. Ne? Also nicht so extrem, aber ne, das macht ja schon was mit allem. Und das ist bei Kindern genauso und gerade bei, oder wahrscheinlich noch viel mehr. Und wenn man dann Filme guckt, wo man eh denkt, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so richtig, das würde ich niemals machen. Also ins Kino nur bei safen Sachen. Und bei Jurassic World, da war mir klar, wie gesagt, der hat alle 5 anderen Filme rauf und runter geguckt. Der wird ihn jetzt nicht verstören. Das kann man machen. Bei anderen Sachen wäre ich da vorsichtig.
Ja.
Kurze Anekdote. Ich war vor einiger Zeit bei unserem hohen Chef zu Besuch in Kassel, bei Thomas, und hatte dort mit seinem Filius zu tun. Und wir haben die Morgenstunden zusammen verbracht. Er hat irgendwie gemalt und ich habe dann mitgemalt und dann haben wir noch ein bisschen Turtles gespielt.
Das war großartig, ja.
Ja. Und da lief irgendwas im Fernsehen oder irgendwas auf Netflix Kids oder so mit Zombies. Und dann meinte dein Junior von wegen, dass er Zombies ganz toll findet und total knuddelig. Und mir sofort in den Kopf schießt so, das könnte echt mal nach hinten losgehen. Aber kennt ihr das? Es gibt ja von jedem, sag ich mal, von jedem Horror-Ding, sei es jetzt Zombies, Vampire, Werwölfe, auch immer so knuddelige Kindervarianten.
Ja, ja.
Ist das ein guter Einstieg oder glaubt ihr eher, das könnte auch dazu führen, dass sie irgendwann, warum auch immer, sich sehen, oh, ein Zombie-Film und dann gucken sie irgendwie Dawn of the Dead und sind für immer traumatisiert?
Oh, das kann ich schwer beantworten.
Weil de facto, seien wir ehrlich, eure Jungs, ich hoffe zumindest, dass sie mal zur Schule gehen, ja, werden ja irgendwann auch mit anderen Leuten kommunizieren, die auch wahrscheinlich auch Filme zu Hause haben. Und wahrscheinlich wird da vielleicht dein kleiner Max, lieber Thomas, an einen Jacko geraten. Wer weiß.
Ich glaube, bei Maxi ist tatsächlich das, er weiß halt, dass Zombies auch anders sein können, weil ich das mit ihm auch schon öfter thematisiert habe, dass sie eigentlich Gehirne fressen und sonstiges. Und das machen dass sie Gehirne fressen und das machen seine knuddeligen Zombies in seiner Serie, die er da guckt, keine Ahnung, welche das war. Natürlich nicht. Also ihm ist schon bewusst, dass das Horrorfiguren sind und dass er Filme nicht gucken darf, weil da halt Blut drin vorkommt. Und ich glaube, diese Assoziation tatsächlich mit diesen Horrorfiguren und diesem bisher nicht Ding, was er erleben kann mit dem Blut quasi, dass er das dann schon irgendwie zusammen assoziieren kann und dann irgendwann nicht davor sitzt und sich so einen Film anguckt und denkt so, oh mein Gott, nein, ich bin traumatisiert. Das wird, glaube ich, nicht passieren.
Okay. Ich hätte noch eine finale Frage und danach würde ich gerne mal ein bisschen auf die Antworten unserer Redaktionsmitglieder und der Movie Break Community eingehen. Da haben wir jetzt schon ein paar genannt, aber ihr wart fleißig. Wir haben eine Umfrage gestartet auf unserem Discord-Server, wie Thomas schon zu Beginn sagte. Übrigens, wir sind bei Discord, auch das hat Thomas schon gesagt, aber ich wiederhole es gerne. Wir sind bei Discord. Wir sind cool. Bevor wir aber zur Discord-Umfrage kommen, die letzte Frage und ich hoffe auf schöne Anekdoten. Ich hoffe sehr auf schöne Anekdoten. Ich hoffe, jetzt wird alles rauskommen, was da ist. Nämlich, ging bei euch schon mal eine Filmsichtung mit euren Juniors mal so richtig nach hinten los? Und wenn ja, warum? So, ich nehme mich zurück.
Ich fange an, nein. Ach, tatsächlich nicht. Also, die Frage, wir haben die Fragen ja so ein bisschen im Vorfeld vorbereitet. Also, ja, du hast sie uns ja geschickt. Und ich habe da überlegt, nee, tatsächlich nicht. Was aber auch einfach daran liegt, weil ich mir tatsächlich sehr gut überlege, was gucke ich mit ihm. Jurassic Park war ein Experiment, das hätte wirklich nach hinten losgehen können, war es nicht. Kong Skull Island war auch ein Experiment, fand er eher langweilig, okay, raus. Alles andere bisher tatsächlich nicht, aber
also, ich muss auch sagen, du hast genügend Zeit, um mir heute noch zumindest ein Nightmare zu zeigen oder so. Nein, dann hättest du ein bisschen was liefern können.
Ich bin das Ding ist halt, Liam stellt noch nicht die Ansprüche, was anderes sehen zu wollen. Der Weiße Hai, da habe ich gleich gesagt, nee, da warten wir noch einen Moment und dann ist der kennt der überhaupt nicht. Ne? Also dann der verlässt sich da sehr auf mein Urteil. Weiser Junge. Von daher.
Und die Vater des Jahresplakette geht aktuell noch an Jacko. Mal gucken, was Thomas macht.
Ich genau. Kann mich da.
Thomas weiß zum Beispiel nicht, aus welcher Serie sein Sohn Zombies kennt. So. Jugendamt informiert.
Nee, das liegt aber auch daran, dass er seinen Netflix-Kinder-Account hat. Und da guckt er halt einfach alles feuchtfröhlich, was
er stundenlang so guckt der Junge da. Stundenlang.
zu deiner Entschuldigung. Liam weiß auch, was Zombies sind, woher auch immer. Also ich habe ihm nie was mit Zombies gezeigt. Ich glaube, er kennt das aus irgendeinem Mario-Spiel oder sowas. Oder
keine Ahnung. Ne? Das kriegst du also ja irgendwo mit. Also er
kennt den Begriff Zombies. Ich weiß nicht, woher. Das passiert.
Das passiert. Aber ich kann mich tatsächlich nur anschließen. Auch bei mir ist das so, weil ich halt wirklich sehr, sehr stark gucke, was kann er schauen, abseits von seinen kinderfreigegebenen Sachen auf Netflix. Und da ist ja wirklich nur harmloser Kram dabei.
Ja. Eure Kinder brauchen fiese Onkel, ganz ehrlich.
Ja, wahrscheinlich. Sein. Ich weiß es nicht. Das kann durchaus sein. Also mein Bruder guckt da mit seinen Kindern, glaube ich, mittlerweile schon andere Sachen, als bei uns das der Fall ist.
Wenn ich das nächste Mal zu Besuch bin, dann komme ich einfach mal vorbei und bringe was mit.
Ja, das ist
du okay. Kannst der fiese Onkel sein. Das ist deine Rolle.
Das ist meine Chance. Wobei, ganz ehrlich, so wie ich jetzt, was ich von euren Kindern gehört habe, bin wahrscheinlich ich derjenige, der dann so da sitzt, oh Gott, mach das aus.
Also vielleicht, ich hatte tatsächlich zwei kleine Anekdoten. Ich hatte vor 3-4 Jahren, vor drei, vier Jahren habe ich mal so einen chinesischen Monster-Fantasy-Film geguckt und da gab es dann tatsächlich so einen kleinen fiesen Monster, die so rumgesprungen sind und den hatte ich dann tagsüber geguckt. Da hat der Kleine dann auch mal kurzzeitig dazu geguckt. Ne? Dachte ich, okay, lass ihn mal. Und das fand er nicht schlimm. Ne? Hat dann eher gefragt, was ist das und so und dann war okay. Dann die andere Anekdote, da war er wirklich noch kleiner tatsächlich. Er hatte sich irgendwann nachts angeschlichen, als ich gerade Wolfenstein gezockt hatte auf dem PC und hat irgendwie so 2-3 Minuten mitgeguckt, bevor ich da gecheckt habe, dass er hinter mir steht. Und hat er nur gefragt, so, Papa, gegen wen kämpfst du da? Ja, böse Nazi-Zombies. Das fand er aber auch nicht schlimm, so. Und ich gucke immer gerne Filme beim Sport machen, so nebenbei quasi. Aber das sind dann eher nicht so die Ultra-Super-Filme, sondern eher so die Netflix-Nappetas-Filme, nenne ich sie.
Dafür sind die, glaube ich, auch gemacht.
Genau, dafür sind sie auch gemacht. Und da war einer, war das ein finnischer, ein schwedischer? Auf jeden Fall ging es da um so Lasertag und nachher kommen so Aliens und dann schießen die mit so Laserwaffen nachher auf die Aliens und versuchen sie zu verteidigen und sowas. Relativ harmlos tatsächlich, aber der hatte
dann, Netflix auf jeden Fall.
Ja, ja, genau. Und da hat er auch zugeguckt und meinte dann die ganze Zeit, als die Aliens so geplätscht sind, oh, das ist ja cool. Den fand er auch super. Also von daher bisher nichts Schlimmes.
Ich bin schockiert, wie gut ihr pädagogisch vorbereitet seid. Ganz schlimm. Okay. Gut, dann.
Ich komme über die Bredouille, sobald er alt genug ist und auch rafft, was da alles in meinem Regal steht, weil da könnte er einfach.
Ja, genau. Das wird nochmal.
Die Kindersicherung habe ich noch nicht drin, ne?
Genau, das wird nochmal spannend, ja.
Ich meine, gerade, ich glaube sogar von dem Mediabook vom Maniac Remake, dieses sehr explizite, wo die Frau skalpiert wird, da steht offen rum. Also wirklich aus so einer Frontansicht. Bisher interessiert es sich nicht. Ja.
Wie gesagt, Vater des Jahres.
Ja, mir fällt an, er hat bald Geburtstag. Nächste Woche kommen ein paar Kinder. Vielleicht sollte ich das mal umstellen. Aber Memo an dich. Jetzt kommt noch mal weg.
Ja. Okay, dann danke bis hierhin. Jetzt haben wir halt noch die Discord-Umfragen. Wir wollten halt eigentlich ursprünglich so ein bisschen mehr in diesen Podcast integrieren, aber wir hatten jetzt einfach, wie ich finde, einen relativ guten Flow. Deswegen haben wir nur ein paar jetzt genannt. Ich würde sagen, wir gehen das einfach mal so von oben nach unten durch. Und es sind nämlich ein paar Filme dabei, wo ich sage, okay, das ist für dich ein Horrorfilm gewesen und das hatte ich verängstigt als Kind. Aber es gibt auch ein paar Sachen, wo ich sage, oh ja, kann ich verstehen. Und mit genau so einem fängt es nämlich an, nämlich unser lieber werter Kollege, der Herr Kühnemann, aka Kühne, aka Christian, aka Godfather of Cool, hat neben Fright Night, eine rabenschwarze Nacht, auch den originalen S genannt aus den 90ern. Und da muss ich sagen, ja, S war auch so ein Ding, dieser Scheiß-Clown.
Ja, auch da muss ich sagen, da habe ich tatsächlich zuerst das Buch gelesen. Das war wirklich nach Friedhof der Kuscheltiere, das zweite Stephen King Buch, was ich gelesen habe, dann mit 11 oder 12. Und wenn du das gelesen hast, schockt dich der Film nicht mehr. Das klingt doof, also, aber das ist tatsächlich so. Wer das Buch gelesen hat, weiß, glaube ich, auch warum, weil das ist schon sehr heftig.
Ich mag Clowns nicht und
ach was, wer tut das schon?
Guckt tatsächlich ganz viele Clown-Horrorfilme.
Aus aber dem es Grund gibt vielleicht. Ja keine guten Clown.
Nee, genau, das ist also ja das Problem. Aber ich kann mir halt durchaus vorstellen, wenn du als Kind tatsächlich den Original erst mit Tim Curry geguckt hast, weil der wirklich eine gute Figur abgibt, weil der Rest ja, ist
Tim
einfach
Curry
scheiße
ist klasse in dem Film. Da scheiße nicht, aber Tim Curry ist schon super. In dem
Film. Genau, der ist halt super. Aber ich kann mir schon, ja, ist schon gruselig, das stimmt.
Ich verstehe das. Ich wollte das so relativieren, weil wenn du das Buch wirklich gelesen hast, ist der Film ein Kindergeburtstag im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, das stimmt, ja.
Ein normales Kind, was den guckt, hat scheiße Angst, das ist so, ja.
Also ich weiß ja noch, ich habe halt den Film als Kind nicht gesehen, aber ich kannte halt so Bilder, auch so aus Fernsehzeitungen und der lief ja auch, also der lief ja nicht im Fernsehen zuerst, der war ja zuerst auf Videokassette. Mhm. Das war ja so in den USA eine Miniserie, aber bei uns ja halt so ein 3-Stunden-Spielfilm. Und dieser Clown sah halt einfach so creepy aus. Und deswegen wusste ich nach meiner Freddy Krüger-Erfahrung, von dem hältst du dich mal besser fern und habe den Film dann, glaube ich, mit 19, 20 gesehen. Und muss sagen, der hatte schon so ein paar Szenen, die fand ich schon gruselig. Also irgendwie am Anfang, wenn dieses Kind da und dieses Bettlaken weht weg und dann steht dieser Clown da plötzlich, das fand ich schon wirklich furchteinflößend. Aber ich fand halt irgendwann, so spätestens beim zweiten Teil, wo die Erwachsenen da sind, wurde es halt wirklich so, wo ich auch dachte, okay, das habt ihr jetzt nicht so.
Ja, aber den Film musst du wirklich zu seiner Zeit gucken. Ich kann mich halt sehr klar gut daran erinnern, als der gerade frisch auf Video rauskam. Das war die Zeit, wo ich auch häufiger in der Videothek war, Anfang der 90er. Und da hatte ich dieses Plakat überall angelacht, auf diese VHS-Kassette. Ja. Der war omnipräsent. Also dieser Clown mit dieser Monsterhand, die dann so vorguckt, das war wirklich. Das war der Film damals tatsächlich. Das kann man sich gar nicht vorstellen, so eine TV-Produktion. Gerade weil das Buch ja auch erst kurz vorher so gehypt wurde. Dann kam dieser Film, der hat schon so eine kleine Shockwave damals ausgelöst.
Ja, das stimmt. Kommen wir zum nächsten oder zu den nächsten zwei Filmen. Die hat mein werter Kollege, Podcast-Freund, der Schuck, eingestellt. Und jeder, der Schuck kennt, überrascht das wenig, dass er jetzt einen Film genommen hat. wo ich jetzt sagen würde, puh, also ist ein Filmklassiker, aber
ein großartiger Film sogar.
Ja, ja, ein toller Film. Und zwar Arsen und Spitzenhäubchen, ich würde sagen, mit einer der besten schwarzen Komödien aus Hollywood. Ja.
Absolut.
Ne?
Kann man aber in meiner Kritik nachlesen.
Ja.
Ja.
Wir haben in Movie Break ja dieses geheime Motto, was ist Motto, diese Regel, alle Filme vor 1970 rezensiert Jack.
Das stimmt.
Wenn sonst keiner macht, ich opfer mich halt. Ne?
Ja. Der Schuck hat aber noch einen Film genannt, einen relativ unbekannten Film von einem sehr bekannten Regisseur, nämlich Roland Emmerichs Joey. Ist, glaube ich, so ein 80er-Jahre-Film mit so einer Puppe, so ein bisschen paranormal. Ich habe den auch mal gesehen, aber da war ich schon recht alt. Recht alt bin ich eigentlich immer noch.
Also gestern.
Ja, genau. Ich habe gestern Joey geguckt, ja. Kann ich aber mehr nachvollziehen als Arsen und Spitzenhäubchen, weil diese Puppe einfach sehr gruselig wird.
Puppen sind immer gruselig, finde ich, in
Horror. Ja, eben. Ja. Also Joey habe ich auch mal irgendwann gesehen. Wenig hängen geblieben. Aber klar, Puppen sind gerade auch im jugendlichen Alter oder im Kindesalter immer schockierend. Ja. Weil das wohnt halt im Kinderzimmer und das starrt sich nachts
an. Richtig, genau.
Ja. Wie bei Poltergeist, da gibt es ja auch diese. Ne? Kann man nachvollziehen, absolut.
Also ich hatte als Kind
keine Ahnung, was du da getrieben hat.
Ich hatte als Kind Angst vor so einer Pinocchio-Puppe, die ich geschenkt bekommen habe. Dieselbe Pinocchio-Puppe, die Robin Williams in König der Fischer bekommt.
Ach Mensch.
Ja, können wir sehen. So, unser Lieblings-User R123 Rob, nenn mir einfach mal Rob, hat einen Film genannt, den kenne ich gar nicht. Und zwar, das Böse kommt auf leisen Sohlen und da gibt es wohl eine Spinnenszene, die er bei Discord geteilt hat. Wenn ihr jetzt bei Discord wärt, könntet ihr sie angucken. Und ich habe es mir angeguckt und ich muss sagen, ja, wenn ich das als Kind gesehen hätte, wäre ich auch erstmal durch. Jacko, kennst du den Film?
Ich habe mir die Szene jetzt nicht angeguckt. Der Titel sagt mir tatsächlich nichts.
Nee, ich kenne den auch nicht. Nee.
Aber gerade so Spinnenszene, ich weiß halt auch noch, fällt mir jetzt auch gerade ein, ich habe als Kind auch mal einen Film gesehen, wo Spinnen aus irgendeinem Stein oder so herausbrechen, was für mich damals auch recht gruselig war. Ich könnte dir auch jetzt nicht mehr sagen, welcher Film das war. Fällt mir wirklich gerade spontan ein. Keine Ahnung. Ja, gab ja damals viele solche Tierhorror-Dinger da. Ne?
Ja.
Ja, aber dazu sagt mir auch nichts.
Also Rob, Glückwunsch, du hast Jacko geschlagen.
Was, muss man auch erstmal schaffen, ne?
Ja, guter Mann. So, der Mike. Hat geschrieben, Freddy Krüger, und da sage ich einfach nur, fühle ich, Mike, fühle ich.
Ja, ja, ja.
Haben wir schon drüber geredet. Der Kollege Sibbe hat Chucky genannt. Kann ich auch nachvollziehen.
Ja, wobei ich Chucky auch nie richtig ernst genommen habe.
Ja, ich auch nicht. Ich habe den aber auch später erst gesehen.
Ich auch. Chucky war später. Also Chucky war bei mir auch erst mit 14 oder so. Also nicht ganz früh mit Michael Myers und Freddy Krüger. Obwohl ich Chucky auch, ich finde auch die Reihe ist es geht so. Also, das hat ein paar Highlights. Ich finde den zweiten Teil total super inzwischen.
Ja. Ja.
Das war auch der erste Chucky-Film, den ich gesehen habe damals als Kind. Und habe den jetzt vor ein paar Jahren nochmal gesehen und habe festgestellt, der ist echt toll. Und alle anderen sind auch eher so, geht so. Aber die Figur, das kann ich schon nachvollziehen. Ne?
Ja. Also, ich habe den ersten Chucky tatsächlich, glaube ich, wirklich kurz nach Hellraiser geguckt zum ersten Mal.
Ja.
Und war da auch überrascht, wie spannend der war, weil es ja wirklich lange im Dunkeln bleibt, was da losgeht, bis die Puppe sich dann wirklich mal zeigt. Und finde die ersten beiden auch wirklich gut. Und ja, das Franchise hat so auch so die Höhen und Tiefen, vor allem viele Tiefen. Aber was ich halt der Chucky-Reihe komplett also wo ich sage, das ist toll, dass dieser Don Mancini, der alle Drehbücher geschrieben hat, glaube ich auch die letzten vier Teile gedreht hat, dass der alles mitnimmt. Also während so ein Halloween jetzt 2018 sagt, nee, wir ignorieren alles, was davor war, geht Chucky einen anderen Weg. Nämlich auch die Scheißsachen nehmen wir einfach mit. Und ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich habe mir sagen lassen von vielen Horrorfans, die erste Staffel soll wirklich gut sein.
Also ich wollte es jetzt nicht schlecht reden. Ich finde sogar das Chucky Remake von, was war das, 2019, das ist okay. Also die Serie ist immer irgendwo okay. Es gibt ein paar Ausreißer nach unten.
Ja.
Ich finde tatsächlich, Chucky 2 ist mit Abstand der beste Film. Aber ja, es ist halt kein Meilenstein des Horrorfilms, aber sein Kultstatus. Und ich finde, wie gesagt, als verstörender Film, gerade für Kinder oder im frühen Alter, ist das sehr gerechtfertigt, allein wegen der Figur. Mich hat es damals halt nicht so gecatcht.
Ja. So, unser Podcast-Gott, nenne ich es mal, der Mann, der alle unsere Podcasts poliert, damit ihr da draußen die beste Audio-Experience eures Lebens habt, der Jumik, hat Und das ist wieder typisch Yumik. Wer Yumik kennt, weiß, dass der einfach einen Horrorfilm jetzt dahin schreibt.
Natürlich nicht.
Der hat nämlich zwei Märchenfilme, zwei DEFA-Filme, also zwei Filme aus der damaligen DDR genommen, die ich beide kenne. Und auf dem ersten Blick sagt man sich so, wie? Aber wenn man die Filme kennt, macht das auch wirklich Sinn. Und zwar hat er genommen Das kalte Herz und Das singende, klingelnde Bäumchen. Mhm. Und er schreibt dazu ein surreales Psychowerk in künstlich klebriger Kulisse, inklusive weißem Pferd, welches ohne Regung im Schnee versinkt oder der See, der schlagartig einfriert, als die Prinzessin sich die Hände daran wäscht. Oder der Psychofisch etc. pp. Und ich habe die als Kind gesehen, und ich wundere mich rückblickend, warum ich davon wirklich keinen Albtraum bekommen habe, weil die waren irgendwie, die waren schon weird, sehr weird.
Ja, ich habe die Filme jetzt nicht auf dem Schirm. Ich kann sein, dass ich die auch mal gesehen habe, aber ich kann dem grundsätzlich recht geben. Gerade diese osteuropäischen, teilweise auch Märchenfilme der 70er waren schon gewagt manchmal, wenn man das gerade heute sieht. Hm. Da sind schon Dinger bei, ja, kann ich nachvollziehen.
Also meine Mutter hatte so ein Märchenbuch, so ein russisches mit so Illustrationen und da ging es auch um so eine Hexe, die auf so einem Stelzenhaus wohnt. Ich weiß, Baba Yaga oder so ähnlich hieß die, ähnlich wie Keanu Reeves genannt wird in John Wick. Yeah. Ich glaube auch im Hellboy-Reboot gab es ein sehr schönes Szenen, wo die vorkam. Und die war auch wirklich unangenehm, aber das war irgendwie eine Art Grusel, den fand ich halt, den konnte ich ab, warum auch immer.
Ja, ja.
Ich meine, ein sehr seltsames Kind. Das kalte Herz kommt ja auch von Paul Verhoeven, ne? Also.
Hä? Paul Verhoeven?
Was? Ja. Die 50, also wenn es die 50er-Version ist. Ich weiß nicht, welche Version er meinte.
Paul Verhoeven hat Robocop gedreht in den 80ern. Ich glaube, komm, dass der in den 50er-Jahren das kalte Herz gedreht hat. Es tut mir leid. Da hast du was.
Ach, das ist ein anderer. Ah, der heißt tatsächlich gleich. Ach, das ist ja witzig. Okay.
Paul Verhoeven aus Tschechien oder was?
Ja, tatsächlich. Ach, aus Unna.
Aus Unna?
Ja, witzig.
Okay.
Ja, jetzt möchte ich Robocop sehen, gedreht von Kalle Grabowski. Ja.
Aber die Filme habe ich tatsächlich ewig nicht gesehen, aber ich kann mich da nur anschließen. Ja.
Ja. Der Marco hat einen Film genannt, den wir schon hatten, nämlich Die unendliche Geschichte. Da hat ihn wohl vor allem Fuhur ein bisschen verängstigt. Also er schreibt nicht wirklich verängstigt, aber das ist so ein unangenehmes, ungutes Gefühl. Das hat ihn wohl mehr getroffen als sowas wie Freddy oder Jason. Also Fuhur und, wobei ich sagen muss, ich fand Fuhur ja immer nur ekelig. Was? Ich weiß nicht warum, aber ich fand diesen Drachen ekelig. Ich war auch mal in Potsdam und da stand der ja rum und da konnte man sich ja fotografieren lassen, ja, mit dem einfach auf ihn draufsetzen. Ich wollte das nicht. Ich fand ihn ekelig.
Und die Geschichte ist auch so, dass ich da erst das Hörspiel gehört habe. Ja. Und dann erst den Film. Und da hat der Film mich auch nie erreicht. Ich glaube, wenn man sich das selber vorstellt und dann den Film sieht.
Ja, okay, das kann ich mir vorstellen, ja.
Ne, so, aber ich glaube, der geht auch noch auf eine andere Szene ein, ne? Wenn das Pferd da versinkt. War das nicht so?
Nee, das hat er nicht gesagt.
Weil das finde ich bei dem Film.
Ja.
Das hat mich so ein bisschen berührt. Also schon im Hörspiel
ja, und im Film auf jeden auch, Fall. Ne? Ja.
Ich muss ja sagen, dass mich meistens, wenn Tiere sterben, dass mich das nicht kalt lässt, aber nicht so bewegt. Also es gibt diese schöne Szene in Mein Partner mit der kalten Schnauze, weil James Lusche diesem Schäferhund sagt so, kennst du meinen Freund Yellow? Ich habe nicht geweint. Ich glaube, so bin ich auch. Also
okay, großartig.
Ja, kommt nur auf den Kontext an. Also bei die Geschichte, da hat mich das schon berührt, wo das Pferd da im Treibsand.
Was
mich aber wirklich berührt hat, und den Film haben wir gerade eben auch schon genannt, und den hat der Marco auch noch genannt, ist nämlich In einem Land vor unserer Zeit, Der Tod der Mutter. Und ganz ehrlich, ihr verkackten König der Löwen-Fans, kack auf Mufasa, der Tod von Littlefoots Mutter ist viel härter.
Ja, das stimmt.
Ich sag euch, und den habe ich im Kino gesehen, den Film. Ne?
Oh. Ich auch.
Und den habe ich jetzt auch mit Liam auch schon, ich glaube, 10-mal geguckt. Und da hat er auch mehrere Male geweint. Er findet den Film trotzdem toll. Das ist ein ganz, ganz toller Film. Will ich mein Land zu brechen? Hier im Horrorfilmcast.
Ja.
Für in einem Land vor unserer Zeit.
Wobei, wenn Scharfzahn auftritt, ist das schon gruselig, ne?
Ja. Kann sein, aber hat mich als Kind auch nicht geschockt. Und wie gesagt, ich habe den als Kind auch gesehen, aber fasziniert. Das war ein Film, den fand ich toll. Und das ist ja eben diese Faszination. Auch am Unheimlichen oder am Grausamen kann das ja, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja auch beflügelt.
Wenn einen das kalt lässt mit dem Tod der Mutter, dann.
Nein, kalt lassen nicht, das habe ich nicht gesagt. Natürlich nicht, das ist ganz berührt. Und heute immer noch super zu gucken. Einer der ganz wenigen Zeichentrickfilme, die ich auch mir auf Blu-ray gekauft habe, weil sonst gucken wir das halt im Streaming oder was weiß ich. Den wollte ich im Regal haben, der ist toll. Mhm.
Ja. Der Steffen hat jetzt auch einen Film genannt, da würde ich auch sagen, Klassiker des Genres, vielleicht nicht mehr so effektiv wie früher, 1999, nämlich The Blair Witch Project.
Ich fand den damals schon scheiße.
Ja, scheiße. Aber da habe ich auch so eine eigene Meinung zu. Ich habe den im Kino damals gesehen, ne, aufgrund dieses Mega-Hypes.
Ja, ja, genau.
Und dachte mir so, oh, das war's jetzt. Ja. So, ich konnte natürlich ein bisschen anerkennen, ja, die machen das eine oder andere ganz geschickt, wie auch immer. Und habe mir den vor, weiß nicht, 2, 3 Jahren nochmal dann nach ewiger Zeit wieder angeguckt, glaube, weil das Remake dann halt gerade aktuell war, und dachte mir wieder, ja, oh, das ist ein ganz netter Taschenspielertrick und für so einen No-Budget-Film, gut, sei es ihm gegönnt. Das ist nicht meins.
Ja,
so,
ich bin da auch
wie
raus.
Gesagt, ja. Ist okay, wieder, ist okay, ist kein Scheißfilm, aber das ist halt, ja, gut mit dem Hype gespielt, dafür muss man echt auf die Schulter klopfen, das haben sie clever gemacht, aber das ist kein geiler Film.
Also der Steffen erklärt das ja auch ein bisschen. Also damals war Found Footage noch super effektiv und der Realismus noch nicht so leicht, schreibt er.
Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich noch einer der besten Found Footage-Filme.
Auf jeden Fall.
Das ist das Schlimme, weil das Show sich weiterentwickelt
und wird immer schlimmer. Und also ich bin jetzt auch nicht so der übermäßige Blair Witch Project-Fan, aber ich muss dem Film eins geben. Der Schluss ist toll, den mag ich.
Der Schluss ist toll, ja.
Das stimmt.
Das war auch das Einzige, worüber ich auch im Nachhinein noch über den Film, selbst nach dem Kinobesuch, nachgedacht habe. Nicht, ob das real oder fake oder whatever, sondern dass man über das, was passiert am Ende, nachdenkt.
Ja, was ich dem Film aber übel nehme, dass er halt so ein Horrorgenre erschaffen hat, was einfach richtig scheiße ist.
Oh, danke. Also Gott sei Dank. Ich finde Found
Footage furchtbar. Aber jetzt mal ein bisschen, jetzt mal den Experten Jacko gefragt. Ist es denn wirklich so, dass er das erfunden hat? Es gibt doch hier Cannibal Holocaust, der
hat
doch
das auch schon gemacht. Ja, aber das ist was anderes. Ja, Cannibal Holocaust ist ja auch, finde ich, ein verkanntes Meisterwerk, tatsächlich.
Ja, das stimmt.
Nicht, weil da Schildkröten gegessen werden oder weil der Ding bleibt geschlachtet werden, das kann man auch rauslassen. Und das muss man sogar rauslassen. Da finde ich, ist der Film sehr angreifbar und das ist zum Teil natürlich ein Found-Footage-Film, aber nicht so, wie es halt Blair Witch Project oder alles andere danach irgendwie für sich so vereinnahmt hat. Mhm. Und das ist für mich, wenn man es als Found-Footage-Film bezeichnen will, der einzig wirklich gelungene und clevere Found-Footage-Film.
Okay.
Da müssten wir jetzt weiter ausschweifen. Also Cannibal Holocaust ist für mich tatsächlich ein verkanntes Meisterwerk. Unabhängig von dem Skandal um ihn. Aber der verwendet diese Idee davon wirklich großartig.
Okay. So, dann haben wir noch eine Meldung mit 3 Filmen von der Kollegin Miriam. Die nennt zum einmal, also erzählt sie, dass sie ein älteres Kind war, da sie dann The Ring und The Grudge geguckt hat. Und das war wohl nicht so, also es war wohl, hat sie richtig gezittert, schreibt sie. Mhm. Und dass sie die, kann die auch heute nicht ohne zu gucken schauen. Sorry, ich habe gerade eben den Satz verloren. und ich muss sagen, also ich bin tatsächlich kein so großer Fan dieses sogenannten Nippon-Horrors. Also The Grudge und The Ring ist irgendwie nicht so meins. Aber die sind schon effektiv, muss man sagen.
Kommt drauf an. Ich habe tatsächlich beide Originalfilme nicht gesehen. Zu meiner Schande. Ich kenne halt die beiden US-Remakes. Und von The Ring habe ich mir auch erst vor einigen Monaten mal wieder die Version halt mit Naomi Watts angeguckt, die US-Version, weil ich die mit meiner Frau zusammen geguckt habe, weil die kannte den, glaube ich, noch nicht, hat den lange nicht mehr gesehen, dann war der irgendwo verfügbar, haben wir den angeguckt und da war ich echt erstaunt, wie langweilig ich den inzwischen finde. Mhm. Also da mich auch diese Schockmomente gar nicht mehr packen, da war ich schwer enttäuscht. Ich war kurz davor, eine Kritik zu schreiben, weil es gab noch keine, aber es ist zu wenig hängen geblieben. Ne? Ich habe den mit 4 Punkten abgespeist, den fand ich echt, fand den damals auch besser. The Grudge ist lange her, kann ich nicht mehr zu sagen. Also das Remake habe ich gesehen, der war unter aller Sau. Also das zweite Remake quasi.
Okay,
aber darauf spielt er den, glaube ich, nicht an. Ja, der guckt den auch nicht. Der
geht ich habe dafür den letzten Rings hieß der gesehen.
Den habe ich noch nicht gesehen, ja.
Der ist auch scheiße. Also okay, hier eine Warnung für den allerneuesten Hollywood Grudge und den allerneuesten Hollywood Rings. Beide scheiße, weglassen. Ja. Thomas, erzähl mal, Ring und The Grudge, was ist so deine Erfahrung damit?
Ich würde auch sagen, wenn ich den heute nochmal gucke, The Ring, also damals fand ich den ganz okay.
War der okay.
Genau, aber, damals fand ich ihn okay, aber ich glaube, wenn ich ihn jetzt nochmal gucke, der ist echt schlecht gealtert, glaube ich. Total. Und The Grudge fand ich schon damals nicht so toll. Ich fand eher das Original besser.
Ja. Wo du jetzt schon mal sagst, schlecht gealtert, die Miriam hat noch einen Film genannt. Und da haben wir in der Vorbereitung wirklich schon schmunzeln müssen. Und sie schreibt auch nochmal extra, sie war ein wirklich kleines Kind, als sie den gesehen hat. Und zwar ist es eine Stephen King-Verfilmung. Ein Film, der, ich würde sagen, fast schon so einen gewissen Trash-Kultstatus hat. Und Ich hoffe, dass der eines Tages auch mal beim Jacko und Karl und Kühne beim Trashcast landen wird. Er würde sich eignen.
Absolut. Absolut.
Und zwar Langoliers. Ich weiß noch, als Langoliers seine Deutschland-Premiere auf RTL hatte.
Genau, da war RTL-Zweiteiler damals, ne?
Genau, und das wurde wirklich beworben. Und ich habe meine Mutter angebettelt. Mutter, wenn du ein Herz hast, ich brauche das, ja? Wenn aus deinem Sohn was werden will, musst du mir erlauben, am Sonntag oder am Samstagabend diesen Film zu gucken. Und meine Mutter, ja, mach. Und ich war so gespannt. Ich saß vor dem Fernseher, voller Adrenalin. Ich dachte mir, dieser Film macht mich zum Mann. Und dann kommt dieser Film und es war pure Langeweile. Es war pure Langeweile. Und dann kommen diese Monster. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich erkannt habe, boah, sieht das scheiße aus. Also davor hatte ich nie so diesen Moment, wo ich dachte, das sieht in dem Film aber irgendwie seltsam aus. Aber Langoliers hat es geschafft. Ich glaube tatsächlich, Langoliers war der erste Film, wo ich gesagt habe, das sieht so scheiße aus, das kann ich nicht ernst nehmen.
Ja, ja. Es passiert aber auch einfach nichts die ganze Zeit. Ja. Der ist so langweilig.
Ja, das Ding ist, der hat dann irgendwie eine spannende Prämisse. Also ne, ja, dieser verlassene Flughafen, die da gestrandet sind und irgendwas passiert da draußen. Geile Idee. Aber was da dann passiert und wenn es dann passiert, wie es aussieht, ist so unter aller Kanone. Ist halt, also ich habe den Film auch echt nur damals gesehen. Meine Erinnerung mag mich trügen, aber was ihr so erzählt, glaube ich, das ist nicht so. Ja, ja, aber das wäre auch so ein eigenes Thema für einen Podcast, Stephen King pro und contra. Der wäre contra. Ne?
Mhm. Ja, der wäre komplett. Also der ist halt, also es wird ja immer wieder so rangezogen, Rea-M zum Beispiel, als schlechter Stephen King.
Nein, ja? Rea-M ist wesentlich unterhaltsamer.
Den finde ich richtig spaßig an manchen Stellen. Ja, ja, nein. Genau.
Da kann ich euch übrigens empfehlen, es gibt einen Rea-M Trashcast und die Kollegen haben auch mal Trucks, das ist das Remake von Rea-M in den
Trashcast. Ja, ich war dabei übrigens. Ja,
ja, ich war. Das war, glaube ich, dein erster Trashcast, oder? Mit Schlafwandler und.
Ja, war ein super Einstand.
Ja, ja. Schlafwandler, übrigens auch so ein Film, der bei mir, als ich so im Teenageralter war, rumgegangen ist, weil er gesagt hat, boah, der ist voll krass. Und wenn du ihn heute anguckst, denkst du ja auch so, was war damals eigentlich los?
Aber Schlafwander hat Unterhaltungswert. Wie gesagt, hört nochmal den Gas rein. Trucks hat den nicht. Kann ich jetzt schon mal sagen.
Also ich glaube, was Schlafwander auf jeden Fall hat, was Trucks nicht besitzt und auch RM nicht besitzt oder viele Stephen King-Filme nicht besitzt, was sie aber alle besitzen sollten, Inzest.
Inzest ist immer die Geheimwaffe, ja. Inzest läuft.
Was glaubt ihr, warum Game of Thrones so erfolgreich ist? Ja, also wirklich. Okay, ja, damit sind wir durch. Ich habe alle Fragen gestellt. Ich habe alle genannten Filme, die ihr im Discord, wie ich wiederhole, wir sind bei Discord, habe ich vorgestellt. Es tut mir leid, dass es so ein bisschen durcheinander jetzt war. Wir hatten es eigentlich viel smoother geplant, aber wie ihr selbst gehört habt, wir sind alles sehr alte Freaks. Wir können nicht anders. Ihr Lieben, ich würde hier mit dem Podcast beenden. Der ist nämlich wirklich wieder länger geworden als gedacht. Wer hätte es gewundert? Ich wünsche euch da draußen eine angenehme Halloween-Zeit. Außer ihr hört diesen Podcast erst nach Halloween, dann frohe Weihnachten und nach Weihnachten frohe Ostern und so weiter und so fort. Denkt dran, Movie Break gibt's bei Twitter und Facebook und Instagram und natürlich auch auf moviebreak.de und ich wiederhole wieder erneut auf Discord. Ich danke fürs Zuhören. Viel Spaß da draußen mit egal, was ihr auch macht und sei es ihr versucht, eure Kinder irgendwie zu verstören. Viel Erfolg dabei. auf Wiedersehen. Dann sagt der Thomas adieu und dem Jacko gebe das letzte Wort. Tschüss.
Genau, kann ich mich nur anschließen. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Wir machen zu wenig Podcasts zusammen, glaube ich. Müssen wir wieder ein Thema finden danach. Schreibt gerne in die Kommentare, womit ihr so eure Kinder quält. Ansonsten, wir hören uns und ich gebe weiter an Jacko.
Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde es sehr spannend, dass ein Cast, der anfängt mit Horrorfilm für Kinder mit Inzest, läuft auf jeden Fall bei uns. Ja, in dem Sinne, das sollten wir wiederholen. Ja, euch auch Happy Halloween und bis zum nächsten Mal.